Kicker meets the Zone wird präsentiert von Tipico Sportwetten. Kicker meets the Zone, der Fußballpodcast mit Alex Schlüter und Benny Zander.
Liebe Leute, Kicker meets the Zone. Mit ein bisschen Blues in der Stimme bei Alex Schlüter. Und ich hoffe doch ein bisschen Wehmut in diesem Grinsegesicht, das da gehört, dem Benny Zander. Schönen guten Tag.
Schönen guten Tag. Wehmut aus welchen Gründen?
Unterschiedlichen. Grundsätzlich natürlich aufgrund deines Lebens. Außerdem aber, weil Deutschland ausgeschieden ist und weil, deswegen sind wir jetzt gerade, nicht erschrecken, so ein bisschen mit so einer Stimmung in diese Folge gegangen. Hallo übrigens in die Runde.
Hallo.
Weil ich gerade zum allerletzten Mal das klassische Anzählen und dann Synchronisierungsklatschen vollzogen habe, was ja, das wisst ihr, mittlerweile ein heiliges Ritual ist. Und uns ist aufgefallen, dass es gerade eben das letzte Mal passiert ist in unserer gemeinsamen und auch gemeinen Kicker Meets the Zone Karriere, weil das hier die vorletzte Folge von uns beiden ist und wir, und das ist, kann man ja, wenn man so will, und wir sind Moderatoren, wir können sowas drehen, auch ins Positive drehen, weil wir die letzte Folge gemeinsam an einem Ort, nämlich an dem meinigen, aufnehmen.
Eieiei, das war aber ein wilder Satz, den du da konstruiert hast. Aber
auch das ist mittlerweile ein Ritual. Mal ein paar Schachtelsätze einbauen hier zum Einstieg.
Nee, kann ich mich überhaupt nicht mit identifizieren. Also, es war das letzte Anzählen 21, 22 und, liebe Freunde, wichtig, auf die gedachte 23 wird geklatscht. Ihr habt da draußen sowieso alle einen Podcast, jeder von euch. Ich sehe dich. Ich sehe dich, Marc aus NRW. Du hast einen Podcast, sei ehrlich. Mach das mit dem Anklatschen, wenn ihr nicht an einem Ort sitzt.
Es 21, gibt mittlerweile so viele 22, Leute, die einen Podcast klatsch. Haben. Wir könnten da einen eigenen Podcast-Song draus machen. Also wenn die Niederländer dieses... Dann können wir 21, 22.
Also ihr merkt, die Wehmut schwingt um. Alexander Schlüter sitzt. Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Bei dir scheint da die Sonne in London, oder was?
Ja, ist crazy. Ist crazy. Zum ersten Mal, gestern war auch schon gutes Wetter, aber ansonsten war das hier in den letzten Tagen viel Regen. Zum Glück ist es bei mir irgendwie, zumindest in dem Gehirnbereich, der die Gemütslage beeinflusst, nicht angekommen, weil ich weiterhin so geflasht bin und so sehr im Wohlfühlmodus bin, weil ich dieses Tennisturnier so fantastisch finde, weil ich die Menschen hier so fantastisch finde, weil das so unglaublich viel Spaß macht. Ich denke super wenig drüber nach, dass das alles noch viel toller ist, wenn dann auch noch die Sonne scheint. Aber das tut sie ja jetzt in dieser zweiten Woche von Wimbledon. Jetzt sind ja die Viertelfinals am Start, wie man so schön sagt. Das heißt also, es geht tatsächlich auch hier auf die Zielgerade. Aber logischerweise, weil ich highly professional arbeite und auch ein Second-Screen-Mensch bin, habe ich die Europameisterschaft weiterverfolgt. Wobei mich schon interessiert, wir hatten das in der vergangenen Folge, wie ist dein Gemütszustand bezüglich des Ausscheidens der deutschen Mannschaft? Ich kann sagen, ich habe gestern mit Jonas Friedrich, der ein oder andere wird und sollte ihn kennen, großartiger Kommentator, mit dem habe ich dieses Spiel geschaut, das gestern hier natürlich mit besonders viel Fokus verfolgt wurde, weil die Heimnation hier England mit dabei gewesen ist. Und der hatte schon einen ziemlichen EM-Blues, hat er gesagt, als Deutschland rausgegangen ist. Wie ist das bei dir?
Ja, das ist bei mir ganz genauso. Das Ding ist ja dann jetzt auch noch, was noch dazu kommt, ist, dass der Blues ja in doppelter Hinsicht passiert, denn dieser ganze EM-Wahnsinn, den wir hier aus Köln raus produziert haben, der neigt sich jetzt dem Ende. Also es gibt jetzt schon Menschen, von denen habe ich mich gar nicht richtig verabschiedet, weil ich gar nicht gecheckt habe, dass die bis zum Turnierende nur noch im Stadion sind und gar nicht mehr hier in unserer Produktionszentrale, sage ich jetzt mal. Und demzufolge, ich habe so das Gefühl, ich weiß nicht, wie das bei dir früher war, aber ich bin dafür extrem anfällig. Wenn ich meine Woche irgendwie mit Leuten abhänge und dann ist das wieder vorbei, dann sind die letzten zwei Tage, bin ich schon wehmütig. Das war bei Trainingslagern so früher, wenn wir mit der Mannschaft irgendwo abgehangen haben, das war auf...
Ey, come on, weißt du noch, wie das damals bei unserer Wohnmobiltour durch Skandinavien gewesen ist?
Ja, stimmt.
Da fand ich es extremst.
Ja, stimmt. Und das war bei Klassenfahrten so und jetzt ist es halt auch wieder so, dass ich jetzt weiß, also ein paar sind jetzt zum Beispiel bis zum Finale mal nach Hause gefahren, ein paar sind da geblieben, die sammeln sich jetzt wieder. Ich werde heute, nach dieser Aufzeichnung muss ich los und irgendwo in Köln mir eine Sprunggelenksbandage organisieren, weil ich heute Abend zu einer Fußballrunde eingeladen bin und ich will KMD representen. Du musst mir noch sagen, ich habe zwei Trikots zur Auswahl, also ich hätte drei Trikots zur Auswahl, aber eins davon ist ein Basketballtrikot, das ziehe ich zum Fußballspiel nicht an. Ich habe zwei Trikots mitgenommen hierher. Und zwar einmal das klassisch schwarze, ich glaube, es ist das dritte Trikot im Moment von Benfica, das hat so geile farbige Streifen, das ist einfach sehr, sehr neutral, sehr, sehr, sehr klassisch, sage ich jetzt mal. Das kann man, glaube ich, machen, wenn man in einer Runde zockt, wo man bis auf ein, zwei Leute, ich hoffe, Tabea Kemme erbarmt sich auch noch mit dazu zu kommen, wo man niemanden kennt. Oder ich habe natürlich das sehr auffällige gelbe Henrik Larsson Schweden-Trikot. So, welches soll ich anziehen?
Ich bin für Variante 1. Ich bin eher. Also in meinen 10er Jahren und vielleicht noch in meinen frühen 20er Jahren wäre ich auch für die auffälligere Version gewesen, aber jetzt finde ich es dezent stylisch ein bisschen cooler.
Okay.
Ich habe hier ein Trikot, das ich zum Sport machen nutze, wenn ich es denn mal hinkriege. Heute Morgen war ich mal joggen hier an der Themse, ist tatsächlich sehr schön. Und das ist das Trikot, das ich bekommen habe vom VfL Wolfsburg, als ich für den VfL bei der Infinity League aufgelaufen
bin. Es riecht noch nach Graffite und Felix Magath.
Und Josué, aber es riecht wirklich schlimm. Ich muss es auch wieder wegwerfen.
Was sind wir für verrückte Menschen? Ich habe jetzt auch, du wärst stolz auf mich, ich habe eine Sache, also dieser ganze Turnierzeitraum ist ja sehr intensiv, sowohl bei dir als auch hier bei uns. Und jetzt plötzlich macht es dann einmal Schnips und es ist schon so gut wie vorbei. Aber eine Sache habe ich hinbekommen, auch weil vielleicht manchmal der blondierte Schlüter auf meiner Schulter gesessen hat. Ich habe wirklich jeden Tag Sport gemacht und ich bin auch mit jeden zweiten Tag gefühlt eine etwas größere Joggingrunde am Rhein laufen gewesen. Mit Blick auf den Dom. Ich muss sagen, daran könnte ich mich fast gewöhnen. Das finde ich schon ziemlich nett.
Ja, das einzige Problem von Köln ist ja, je weiter du weggehst vom Dom und je weniger du ihn siehst, desto hässlicher wird diese Stadt.
Irgendwie. Hallo.
Ja, oder zumindest vom Rhein solltest du dich nicht zu weit entfernen. Aber tolle Menschen, weiß ich doch.
Die Menschen sind Menschen sind tatsächlich, glaube ich, mit die Besten in Deutschland. Egal, also der Blues natürlich auch, weil man sich dann die Halbfinals anschaut und natürlich auch überlegt, wir fangen ja mit dem zweiten Halbfinale, also mit dem aktuelleren gleich an, aber natürlich hat man auch bei Frankreich gegen Spanien darüber nachgedacht, hätten die Deutschen, wenn sie sich gegen Spanien durchgesetzt hätten, hätten die nicht diese Franzosen besiegt. So, und dann, das sind ja normale Gedanken, die man hat und die auch einfach jeden Tag kommen, wenn dann wieder Kollegen kommen und mit dir darüber diskutieren. Also es ist schon ein bisschen bluesig auch bei mir, muss ich sagen.
Wir werden nachher nochmal ein bisschen über die deutsche Nationalmannschaft reden, aber ich würde sagen, genauso wie du es jetzt schon angekündigt hast, lass uns mit diesem zweiten Halbfinale anfangen, das gestern Abend zwischen England und den Niederlanden gespielt wurde. Du hast es kommentiert, ne?
Ja. Ich habe es mit Manuel Baum durch die Taktikbrille kommentiert. Die Niederländer gegen die Türkei weitergekommen, Rückstand dabei gedreht, ein bisschen Glück und einen guten Torhüter am Ende gehabt und die Engländer im Viertelfinale in einem perfekten, makellosen Elfmeterschießen gegen die Schweiz sich durchgesetzt. Alle Elfer versenkt, übrigens interessant. Weißt du, wer bei den Co-Trainer ist? Hast du das mitbekommen? Jimmy Floyd Hasselbank, ein Niederländer, und der hat mit den potenziellen Strafstoß- oder Elfmeterschützen sehr intensiv die letzten Wochen an diesem Thema gearbeitet. Und das war schon beeindruckend, wie die reingemacht haben. Ivan Toney zum Beispiel, der hat so eine ganz spezielle Zwei-Schritt-Anlauffolge und hat den No-Look dann da reingesetzt. Also, dass die Engländer mal so souverän Pickford hält einen durch so ein Elfmeterschießen durchkommen, hätte man jetzt auch nicht unbedingt kommen sehen. Bei den Schweizern muss man übrigens noch kurz dazu sagen, da kam danach dann raus, Granit Xhaka hat einfach mal mit einem Muskelfaserriss im Adduktorenbereich gespielt. Der konnte keinen langen Ball schlagen. Und man hat trotzdem, also wir haben das ja nicht gewusst, während man das...
Hat Granit Xhaka mal gespürt, wie ich Fußball spiele.
Aber also dafür hat er schon krass gespielt. Also hat er eine richtig krasse Grätsche auch noch drin, war so dominant trotzdem im Mittelfeld und dafür, dass er eigentlich verletzt war, Hut ab. Aber dann, wie gesagt, England, Niederlande, also das Halbfinale, du musst das ja mehr mitbekommen haben als ich, wobei ich weiß gar nicht, wenn du so im Tennistunnel dann auch immer wieder bist, dass ja wirklich in England, ich habe ja die Gazetten durchforstet, wahnsinnig viel darüber diskutiert wurde, Harry Kane.
Ja, gewundert hat es mich auch. Also ich habe hier tatsächlich dann abends viel Fernsehen geschaut, weil ich immer so bis, muss ich wieder Zeit umrechnen, bis so 23 Uhr circa auf der Anlage bin und dann sind oft dann die Spiele schon vorbei gewesen und dann konnte ich live also nicht mehr schauen, habe da aber dann die Nachberichterstattung mit Gary Lineker, Alan Shearer und Co. geschaut und dann eben die Spiele, das war immer so ein bisschen komisch, dann erst am nächsten Vormittag nachholen können. Das gestern hat hingehauen, weil ich tatsächlich ausnahmsweise mal früher zu Hause war. Aber die Diskussion hat mich auch so ein bisschen überrascht. Es ist schon wirklich mal spannend, aber da kann ich nachher noch ein bisschen mehr drüber erzählen. Mal nicht mal irgendwann während einer klassischen Saison, sondern während eines so großen Turniers in einem anderen Land zu sein und mal wahrzunehmen, wie so eine EM eigentlich wahrgenommen wird, wie eigentlich mitgefiebert wird. Mal als Beispiel, bevor wir in das Spiel reingehen. Was glaubst du, wo wird mehr Fußball geguckt? Also wo ist die, man muss es ja so ein bisschen umrechnen, wo ist die Quote höher bei einem Länderspiel solcher Güteklasse? In England oder in Deutschland? Wie viele Menschen, ne, im prozentual zur Bevölkerung gucken in England und in Deutschland?
Ich würde gefühlt sagen, in England mehr.
Es sind deutlich mehr in Deutschland.
Echt, ja?
Ja. Es sind deutlich mehr in Deutschland. Also ich habe die exakten Zahlen jetzt nicht auf dem Schirm, aber wir gehen ja mit Deutschland in solchen Spielen und wir haben ja jetzt nicht mal das Halbfinale gespielt. Ich bin wieder im Wir-Modus, so viel zum Thema Fußball-Blues. Wir gehen dann ja so in Richtung 27 Millionen bei gut 80 Millionen Einwohnern bzw. Nationaltrainern. Die Engländer haben rund 70 Millionen und an Einwohnern und waren jetzt, glaube ich, bei so 16, 17 Millionen Einschaltquote. Also sie sind schon klar drunter.
Krass, okay, das hätte ich tatsächlich nicht gedacht. Harry Kane auf jeden Fall von Beginn an, trotz all der Debatten. Und bei den Niederländern durfte Donny Malen starten und wieder kein Wout Weghorst. Weil Ronald Koeman vor dem Spiel schon nochmal klar gesagt hat, Memphis ist sein Startstürmer. Und Weghorst hat dann den Impact, wenn er kommt. Und sind wir mal ehrlich, das war eine richtig schöne erste Halbzeit, ne? War richtig viel drin. Es war sehr, sehr unterhaltsam. Wir hatten ja zwischenzeitlich mal so einen Durchhänger, letzter Gruppenspieltag, Achtelfinals, da war alles auch mal so ein bisschen zäher bei diesem Turnier. Aber das hat richtig Bock gemacht.
Ja, du merkst jetzt in diesen beiden Spielen enorm, dass da wahnsinnig hohe Qualität auf dem Platz ist.
Ja.
Und das siehst du in einzelnen Szenen, wobei gerade auch beim Spanienspiel dazu gesagt werden muss, dass manche Sachen auch einfach durch schwache Verteidigung zugelassen wurde, aber du merkst halt einfach, dass da jetzt Menschen auf dem Platz stehen, die jeden Raum, der vielleicht einen Tick zu groß ist und einen Tick größer ist, als er eigentlich sein sollte, perfekt ausnutzen können. Das einzig Komische, und da sind wir dann wieder bei diesem Thema, man hat das Gefühl, stimmt, aber Deutschland sollte dabei sein, weil die einfach auch die Qualität hatten bei diesem Turnier. Aber da kommen wir später noch drauf zu sprechen. Diese Partie hat von Anfang an Schwung und Jonas Friedrich sagt irgendwann zu mir, ach guck, jetzt fangen die Engländer so spät im Turnier noch an, Fußball zu spielen. Ja? Mhm. Haben sie nicht über 90 Minuten durchgezogen, aber zu Beginn der Partie schon. Ich finde, da waren spielerische Szenen drin, die waren von absolut höchster Güteklasse. Den ersten entscheidenden Moment haben aber die Holländer.
Ja, und zwar, du sagst es ja, wenn man auf diesem Level was anbietet, dann wird es im Zweifel auch bestraft. In dem Fall ist es Declan Rice mit einer unsauberen Ballannahme, der den Ball dann da verliert, weil Xavi aggressiv drauf geht und dann Tempo aufnimmt und dann am Ende so halb im Fallen, ganz interessante Schusstechnik. Manuel Baum hat mir dann danach erklärt, ja, Xavi kann auch im Fallen und im Liegen immer noch die richtigen technischen Abläufe abrufen. Das ist ihm mal aufgefallen, als er den in Leipzig auch ein paar Mal beim Training beobachtet hat. Und dann knallt er da so halb im Fallen das Ding aus der Distanz mit, ich glaube, 116 km/h waren es, ins Tor. Ein überragender Schuss. Und trotzdem ist Pickford mit den Fingerspitzen ran und sieht irgendwie komisch dabei aus, oder?
Ja. Ja. Ist das ein Manu Neuer hätte ihn gehabt, Ball?
Ich glaube schon. Das ist übrigens auch ein Marc-André Ter Stegen hätte ihn gehabt, Ball. Aber,
ja, das gilt ja sowieso. Ja. Ich hab verstanden.
Der
alte Marc-André-Anwalt.
Er hat so einen komischen Bewegungsablauf, ne? Kommt nicht so richtig vom Fleck. So, also das ist ein super hart getretener Schuss. Und wir wollen ja immer erstmal auch das Positive herausstellen, wie Xavi den Ball erobert, wie er das dann da macht. Das zeigt seine Extraklasse. Und trotzdem, das hat Manuel als ehemaliger Torhüter auch gesagt, sieht Pickford da nicht gut aus.
Kein Patzer, aber einer, der den Unterschied zwischen Gut und Weltklasse deutlich macht. Und das, da bleibe ich auch dabei. Das ist das, was Jordan Pickford eben im Moment liegen lässt. Bin ich gespannt aufs Finale, ob es da so einen Moment nochmal gibt. dass Manuel Neuer in wichtigen Spielen auch mal was liegen lassen kann, das ist klar, denn am Ende sind es alles Menschen. Aber die Menschen in den anderen Trikots haben die Antwort parat, haben eine große Chance durch Harry Kane, den er rechts rübersetzt, und dann ärgert man sich aus englischer Sicht. Ich habe es ja, wie gesagt, viel aus genau dieser Perspektive gesehen. Und dann gibt es dieses zögerliche, look, there's the VAR. Und es gibt Elfmeter für England. Und auch da Diskussion. Virgil van Dijk hat später gesagt, nee, das, was der Schiedsrichter da geahndet hat, nämlich Dumfries, der nach dem Abschluss im 16er, nach diesem Abschluss von Harry Kane mit offener Sohle den Stürmer trifft, das ist niemals Elfmeter. Ich halte es für eine komplett richtige Entscheidung. Wofür hältst du es?
Ich bin komplett auf deiner Seite, und das hat tatsächlich nicht wahnsinnig viel damit zu tun, dass es ein deutscher Schiedsrichter mit Felix Zweier gewesen ist. Über den reden können wir vielleicht auch gleich noch ein bisschen reden. Ich habe die Leute, die du im Fernsehen gesehen hast, habe ich heute mir noch als Podcast reingegeben, wie ich das fast das ganze Turnier über gemacht habe. Gary Lineker und Micah Richards. Und die haben beide gesagt, obwohl sie die englische Brille ja aufhaben, für sie ist es beide niemals ein Strafstoß. Also Dumfries hält mit offener Sohle drüber. Kane kommt zum Abschluss, zieht halt durch, um den Ball zu schießen, aber der Experte an meiner Seite im Live-Kommentar hat auch gesagt, er kann aber ja gar nicht zu 100% richtig durchziehen, weil halt auch der Verteidiger da einfach zu spät kommt. Unser Schiedsrichter-Experte Patrick Ittrich hat versucht zu analysieren, was Zweier da macht, wo er da wie steht. Ihm wird wahrscheinlich so ein bisschen die Sicht durch Saka verdeckt, und deswegen gehst du erstmal nicht auf einen Strafstoß, weil du ja auch dann eben das Korrektiv noch hast. Er sagt, glaube ich, Abstoß, ne, weil er den drüber setzt. Und dann kommt der VAR-Eingriff von Bastian Dankert und die Korrektur nach Review. Und sie einigen sich darauf, das ist ein rücksichtsloses Foul. Deswegen gibt es Strafstoß und eben auch noch Gelb. Das wurde sogar im Stadion auf der Leinwand angezeigt, rücksichtslos.
Kannst du mir mal eine Sache erklären? Warum kommt von allen möglichen Menschen immer wieder diese Argumentation, na, er kann ja aufs Tor schießen, deswegen ist das niemals Elfmeter. Er kann ja, ne, also ich bin voll bei dir, bei Manuel Baum, das stimmt in dem Fall einfach nicht, weil es reicht, dass du minimal beeinflusst bist, dadurch, dass du siehst, da kommt halt jetzt ein Verteidiger mit einem ausgestreckten Bein, und deswegen ist er natürlich dadurch beeinflusst und deswegen kann er nicht völlig frei aufs Tor schießen.
Und er wird dann auch klar getroffen.
Aber hilf mir mal bitte in Folgendem, darum geht es mir jetzt, weil das ist jetzt ein Moment, in dem das mal wieder aufkommt, aber es gibt so viele. Es ist doch trotzdem ein Elfmeter, selbst wenn er frei schießen könnte, der Ball übers Tor fliegt, aber, und das ist die Einschränkung, noch nicht übers Tor geflogen ist. Und in dem Moment rasselt es gegen seinen Vollspann oder gegen das Knie oder sonst was. Es ist doch keine Erlaubnis für so eine Aktion, die in dem Fall, finde ich, sogar absolut verletzungsgefährdend ist. Weil man als Verteidiger sagen kann, nee, da hat er ja freigeschossen. Ich habe ihm danach halt noch den Knöchel gebrochen. Das ist doch falsch. Dann ist es auch ein Elfmeter.
Ja.
Also hört doch auf, die ganze Zeit zu sagen, ja, er hat ja schon schießen können.
Naja,
das macht die Sache dann im Zweifel noch schlimmer, aber du hast keinen Freifahrtschein. Das ist wie wenn du im Mittelfeld oder sonst wo
exakt
den Ball irgendwie spielen lässt und ihn danach mit dem Bodycheck zum Boden bringst, ist auch ein Freistoß. Also, ja, aber er konnte ja den Pass noch die Linie runterspielen. Ja, konnte er. Und danach hast du halt einen Foul gespielt und deswegen ist jetzt Foul, wenn es nicht ein Vorteil ist, der es in dem Moment nicht ist.
Und das,
also das verstehe ich nicht.
Das wäre genau auch meine Argumentation, weil das ist überall auf dem Feld ein Foulspiel und dann ist es im 16er auch ein Foulspiel. Und die Leute kommen dann mit der, es gäbe eine ungeschriebene Regel unter den Schiedsrichtern, so ein quasi Agreement, wenn einer zum Abschluss kommt, dann willst du nachträglich möglichst nicht pfeifen. So, aber ich bilde mir ein, wir haben ja hier auch den einen oder anderen Schiedsrichter schon mal gehabt und zumindest in meinem Schiri-Podcast habe ich das auch schon mal gefragt und da kam eben relativ sicher, ja, aber wenn es danach ein klares Foul ist, dann ist es trotzdem ein Foul, auch wenn der zum Abschluss gekommen ist.
Ja, und genau wie du sagst. Hört doch auf, die ganze Zeit zu sagen, weil es gibt eine ungeschriebene Regel und so sollte man es machen. Wir müssen mal aufhören, weil im Endeffekt, in dem Fall war es jetzt ein deutscher Schiedsrichter, aber das ist völlig egal für das Thema an sich. Wir müssen mal aufhören, die ganze Zeit diese Interpretation und in dem Fall dann auch die Kritik am Schiedsrichter in so eine falsche Ebene rutschen zu lassen. Ja, es sollte anders sein und es sollte so sein. Ich habe es bei dem Handspiel auch schon gesagt. Ja, die Regel sollte anders sein, dass weniger Handspiele dieser Art gepfiffen werden, natürlich. Aber wenn der Schiedsrichter diese Regeln hat, dann kannst du ihn nur dafür kritisieren, ob er die Regeln einhält und so pfeift oder ob er sie nicht einhält und eben entsprechend nicht gepfiffen hat. Den Schiedsrichter dafür zu kritisieren, dass die Regel doof ist, ist so hirnrissig. Wir kommen auch noch auf andere hirnrissige Momente zu sprechen, aber damit müssen wir mal aufhören. Ey, also, weil dann sind wir nämlich in dem Bereich, in dem wir einfach Lust haben, unseren Emotionen freien Lauf zu lassen. Das ist das Schöne, das macht Fußball, das macht Sport mit uns. Und dann lassen wir es da aus und wir haben auch gar keine Lust, ein bisschen mehr drüber nachzudenken, dass es Quatsch ist eigentlich.
Na, du kannst es, finde ich, so ein bisschen damit vergleichen, wie wir sind bestimmt auch nicht alle mit allen Straßenverkehrsregeln einverstanden, aber die gibt's nun mal und dann gibt's Verkehrspolizisten oder Polizei, die das durchsetzt. Oder wahrscheinlich ist der ein oder andere von euch mit dem Strafmaß für bestimmte, nach bestimmten Vergehen nicht einverstanden, hätte das vielleicht härter oder was auch immer. Aber aktuell ist das nun mal so geregelt und wird es so angewendet. Und das heißt, genau wie du sagst, du kannst ja nicht den, der das Regelwerk ausführen muss, kritisieren, sondern wenn, dann musst du den kritisieren, der das Regelwerk erstmal geschaffen hat und nicht verändert. Und ich habe, also für mich dieses Gleichnis mit den Verkehrsregeln, finde ich, das kann man irgendwie ganz gut übertragen. So. Und wie gesagt, selbst unabhängig davon, also das ist überall auf dem Feld ein Foulspiel. Genau wie du sagst, wie oft haben wir die Situation, dass hinten einer lang rausschlägt, ja, den Ball hinten rausprügelt und dann kommt einer zu spät und hält den Fuß rauf. Dann ist es doch auch ein Freistoß.
So, ja, anders, nochmal ein anderes Beispiel. Ball ist am Fuß des Torhüters und es bietet sich im 16er, wie man das ja mittlerweile machen kann, und wie gesagt, Ball ist im Spiel, das ist wichtig, am Fuß des Torhüters. Und es bietet sich links an der 16er Kante ein Verteidiger an und da ist ein Stürmer, der hat die ganze Zeit schon irgendwie Stress mit dem und dann rastet der Verteidiger aus, warum auch immer, und schlägt ihm die Faust ins Gesicht. Was wird's geben? Elfmeter.
Ja.
So, das ist die Regel. So, also, ja, aber der hatte den Ball ja gar nicht oder weiß nicht was, ne? Oder und der Torhüter war ja ganz frei oder sowas. Völlig egal. Mach halt im 16er nicht so einen Scheiß.
Ja, ja. Bestätigt dann auf jeden Fall die gute englische Reaktion. Harry Kane verwandelt das Ding. Der hat jetzt seine letzten 16 Elfer alle reingemacht. 66. Länderspieltor für den Rekordtorschützen. Und es war schon, also, ne, wie England.
Harry Kane ist übrigens mein Mann, den ich an die Torwand stellen würde.
Ja.
Also, ja. Ich habe irgendwie, was heißt gewusst? Ich hätte auch vermutet, dass er in die Ecke schießt, aber er hat halt so eine Schussgenauigkeit, dass es ihm auch wieder egal sein kann, dass der Torhüter es ahnt, weil dieser Ball so scharf und so platziert, nicht nur kleines Netz, sondern im Grunde ist der ist ja nur zufrieden, wenn der noch irgendwie ein bisschen mindestens den Innenpfosten berührt. Da hat man das Gefühl, das ist so das Niveau von Harry Kane, mit dem der Elfmeter schießt. Wenn ich einen Fußballprofi aussuchen könnte, der für mich im Sportstudio an die Torwand geht, ich würde definitiv Harry Kane einfliegen lassen, beziehungsweise aus München rankarren.
Übrigens noch ganz kurz, ein relativ hochdekorierter ehemaliger Spieler, der bei uns das Spiel co-kommentiert hat mit Lothar Matthäus, hat auch gesagt, klarer Elfer, nachdem er die Szenen gesehen hat. Und der war ja nun häufiger auch mal auf der anderen Seite als Verteidiger vielleicht mal zu spät dran. Kane verwandelt, starke Reaktion von den Engländern auf den frühen Rückstand, muss man wirklich sagen. Das Spiel nimmt danach nochmal richtig Fahrt auf. Foden hat die große Chance nachzulegen, da klärt Dumfries ganz knapp auf der Linie. Dumfries trifft die Latte nach Eckball per Kopf. Foden setzt einen Distanzschuss in Jamal-Manier, kann man mittlerweile schon sagen, an die falsche Seite des Pfostens in dem Fall. Also es war so viel drin in dieser ersten Halbzeit. Memphis muss verletzungsbedingt runter.
Ganz kurz nochmal, dieser Angriff, der dann auf der Linie von Dumfries geklärt wird.
Mit Foden,
ja. Also der war unglaublich gut. Also der Steckpass, da war ja wirklich wahnsinnig wenig Raum, um irgendwas so durchzustecken. Der ist schon richtig geil. Und was Foden mit den letzten beiden Kontakten macht, um so den Torhüter zu spielen, ist überragend gut. Alles Sachen, die beschreiben, was da für Qualität auf dem Platz gewesen ist.
Ja. Wer spielt denn diesen Steckpass? Ist es der Mann, den ich unbedingt nochmal herausheben wollte? Ich glaube, es ist Kobbie Mainoo, genau, der sich aufdreht. Jetzt habe ich die Szene hier gerade nochmal. Weil was der für eine erste Halbzeit gespielt hat, also Foden auch brutal, aber Kobbie Mainoo, 19 Jahre jung von United. Ich habe dann in der Vorbereitung auf dieses Spiel nochmal so ein bisschen was über ihn gelesen. Der wurde ja in englischen Medien, haben sie schon gesagt, das ist unsere Antwort auf Modric und Pirlo. Heieiei. Also kleiner geht's dann auch nicht. Aber er hat so eine überragende erste Halbzeit gespielt, ist jetzt so in den K.O.-Spielen, ist er ja an die Seite von Declan Rice gerutscht und der ist halt ein Spielbeschleuniger aus dem Zentrum raus, ne?
Ja, sieht man genau in der Szene, ne?
Ja, es ist so Wahnsinn.
Also er kriegt den Ball in den Fuß im Stand gespielt, dreht sich und ist eine halbe Sekunde später im absoluten Vollsprint. und hat dann die Kontrolle, diesen Pass so durchzustecken.
Also das war wirklich herausragend. Und generell die Engländer, das waren die besten 45 Minuten von ihnen im Turnier. 7 Abschlüsse, viel Ballbesitz, aber auch zielgerichteter Ballbesitz, nicht dieser tote, lähmende Ballbesitz. Und echt eine starke Reaktion auf den frühen Rückstand. Wie gesagt, interessant bei den Niederländern, Memphis verletzt sich und es kommt nicht Weghorst, sondern erstmal noch Wehrmann rein. Also und ich glaube, dann ging Malen ins Zentrum rein und erst zur Pause kam dann Weghorst für Malen.
Obwohl, sehr überrascht.
Also das war dann so, da waren ja nur 10 Minuten dazwischen, wenn du ehrlich bist. Ich weiß nicht, das habe ich jetzt noch nicht irgendwo nachschauen können, wie Ronald Koeman das erklärt hat.
Ich weiß es auch nicht, aber interessieren würde es mich auch.
Ja. Für Memphis natürlich maximal bitter, ne? Da schlägt sie einmal hin in den Oberschenkel rein und eins der größten Spiele, was man so spielen kann in deiner Karriere, ist einfach weg.
Ja, ich habe übrigens das nochmal kurz zu dem, was du über England gesagt hast, weil ich bin voll bei dir, war klar die beste nicht nur die erste, sondern der beste Spielabschnitt, den wir bislang von den Engländern gesehen haben. Und dann habe ich gerade an eine Sache, die so ein bisschen parallel hier bei meinem Tennisturnier läuft, gedacht. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Sascha Zverev ist ja ausgeschieden und war bis dahin richtig, richtig gut. Also hat so gut Tennis gespielt, dass viele bis alle Experten gesagt haben, es ist zwar eigentlich nicht sein bester Belagrasen, aber der ist jetzt eigentlich einer der absoluten Top-Favoriten auf den Gewinn dieses Wimbledon-Turniers. Und dann geht er raus, war verletzt, hat aber eben auch keinen guten Tag gehabt. Und ich habe seinen Bruder Mischa Zverev gefragt und Michael Stich war mit dabei. Wie ist denn das? Also jetzt hatten wir ihn so hoch gelobt und er geht dann trotzdem raus. In so ein Turnier hat 2 Wochen, ne, Vergleich, Fußball-EM, sogar doppelt so viele. Ist es besser, von Anfang an gut zu sein und dann einfach durchzurauschen? Oder ist es vielleicht besser, am Anfang so ein bisschen holprig reinzukommen, weil man diese Topform gar nicht über ein komplettes Turnier halten kann, ne? Und du kannst jetzt die ganze Zeit schon die Parallelen ziehen zur Fußball-Europameisterschaft.
Natürlich, ja, klar.
Und das Interessante ist, Michael Stich hebt die Hand und antwortet und sagt, sei da, du kannst ja gar nicht absichtlich schwach spielen, ne? Das ist eh klar. Aber worauf du halt immer vorbereitet sein musst, ist, es wird ein so ein Wacklerspiel geben. Es wird ein Ding geben, wo du dich einfach durcharbeiten musst, wo du morgens aufwachst und dich nicht richtig gut fühlst und dann notfalls mal über 5 Sätze weiterkommst. Und das kann die erste Runde sein, das kann die dritte Runde sein. Vielleicht ist es auch mal nur das Halbfinale, aber ein so ein Spiel muss es haben. Und ich habe in dem Moment gedacht, oh stimmt, genau das habe ich dem Zander über die Fußball-Europameisterschaft gesagt, dass Deutschland ein so ein Wacklerspiel haben muss und dann musst du halt weiterkommen. Ich habe mich, was die Engländer angeht, ja eher vertan, weil gefühlt hatten die nur Wackelspiele. Und sind halt dann doch irgendwie mal weitergekommen. Aber klar, wir haben drüber geredet, die Losung war halt auch durchaus günstig für die englische Mannschaft. Nichtsdestotrotz, ich habe das Gefühl, und darauf wollte ich hinaus, dass sie, auch wenn die zweite Halbzeit ein bisschen anders war, kommen wir jetzt darauf zu sprechen, dass sie jetzt in klar besserer Form sind als zu Turnierbeginn. Und das ist ja nicht bei allen Mannschaften Usus.
Nee, absolut. Zur Pause kommt dann Weghorst, wie gesagt, ein bisschen überraschend. Die zweite Halbzeit, du sagst, es ist dann nicht mehr ansatzweise so spektakulär. Einmal muss sich Pickford noch auszeichnen gegen Van Dijk bei einem Freistoß. Also Van Dijk und Walker so ein bisschen gemeinsam bringen sie den Ball aufs Tor und er hält. Und dann wird es ganz interessant. Erst noch ein Abseitstor von Saka und dann der Doppelwechsel in der 81. Minute von Gareth Southgate in seinem 101. Spiel als Nationaltrainer, der hat sie ja jetzt wirklich zum, wie war es jetzt? Ich glaube, das dritte Mal in den letzten 4 großen Turnieren unter Southgate in ein Halbfinale geführt. Jetzt war nur die Frage, geht's noch weiter? Und er nimmt seinen Kapitän Harry Kane und Phil Foden runter und bringt Watkins und Palmer. Ich konnte das in dem Moment rein aufs Spiel bezogen nachvollziehen, weil Kane in der zweiten Halbzeit gar nicht mehr im Spiel war. In der ersten Halbzeit war er noch deutlich mehr integriert als in den Spielen davor.
Ja.
Und das ist aber ja trotzdem interessant, auch mit dem Gedanken, okay, es sind noch 10 Minuten und dann gibt es vielleicht eine Verlängerung und dann gibt es vielleicht ein Elferschießen. Das letzte hat Kane auch schon verpasst, weil er irgendwie müde war. Und er nimmt Kane und Foden runter und bringt Palmer und Watkins. Tja, und manchmal geht so ein Schachzug dann halt auch einfach im doppelten Sinne auf, ne?
Ollie Watkins ist der entscheidende Mann in der Schlussphase. An welchen Stürmer erinnert dich dieses Tor am allermeisten? Ich hab so ein paar Gedanken im Kopf gehabt. Ich sag, der allererste war Gerd Müller, weil es halt so ein, gib mir einfach den Ball da irgendwie in den 16er und ich krieg meine Hüfte schon rum, obwohl ich ja eigentlich den Gegenspieler und das Tor im Rücken habe. Ich krieg einfach meine Hüfte so gestellt, dass ich dann doch in einer ganz guten Torschussposition bin. und er netzt ihn da links unten ein. Andererseits so ein Marco van Basten, und das tut natürlich dann den Niederländern besonders weh, der hat auch mehrere genau solcher Tore gemacht. Es war ein absolutes Weltklasse-Tor, bei dem man auch überlegen muss, wie viel besser kannst du es eigentlich verteidigen? Muss irgendwie besser gehen, gar keine Frage. Aber auch da müssen wir in erster Linie den Offensivmann loben, der das Weltklasse macht.
Ja, also mich hat es erinnert, aber vielleicht, weil ich ihn auch kurz vorher eingeblendet habe, gesehen, auf der Tribüne war Patrick Kluivert. Und der hat auch gerne solche Tore geschossen. So
Ein Gegenspieler
und dann so halb aus der Drehung. Es ist Rice mit einem Steckpass, der eigentlich fast schon weg ist, auf Palmer. Der kann dann aufdrehen in der rechten Halbspur. Und Watkins startet tief, entwischt De Vrij. Das ist übrigens ein Laufduell, das hätte Kane wahrscheinlich so gar nicht erst geführt. Aber er hätte es auf jeden Fall nicht so klar gewonnen.
Da habe ich eine Frage zu. Ja. Also Palmer spielt den Pass, darauf wolltest du ja auch hinaus. Ich finde den jetzt nicht völlig Weltklasse oder so, ne? Den kannst du da schon hinspielen. Was De Vrij halt hätte machen können, ist auf Abseits spielen.
Genau.
Also er ist klar der tiefste Mann, weil er dieses Laufduell mit aufnimmt.
Ja, und er nimmt es aber zu spät auf. Und dann machst du im Grunde genommen, dann ist es in doppelter Hinsicht schiefgegangen.
Aber ich wollte mir auch gleichzeitig die Antwort auf meine Frage liefern. Ich halte es für richtig, dass er in das Laufduell geht, denn erinnert euch an die. Da sind wir wieder bei den ungeschriebenen Gesetzen, aber ich glaube, das steht auch irgendwo in Trainerlehrbüchern. Freier Fuß heißt nicht auf Abseits spielen, sondern mitgehen. Und genau das ist halt das Problem bei der niederländischen Mannschaft, dass sie paar Mal diesen freien Fuß geben. Und dann muss er da mit ins Laufduell.
Ja, fallen, ne? Bei freiem Fuß fallen und mit die Tiefe verteidigen. Wie gesagt, und das haben auch, unter anderem Gary Lineker hat das auch rausgestellt, das haben sie ja das ganze Turnier auch immer wieder gefordert. Das sind halt die Läufe, die kriegst du von Harry Kane nicht und die kriegst du aber von einem dynamischen Watkins, der auch vorne natürlich ein ganz anderer Anläufer ist. Und dann ist der erste Kontakt super und dann ist der Winkel spitz, aber der Verteidiger macht den Schritt und hat in dem Fall eben dann einfach auch Pech, oder ist es auch einfach nicht gut verteidigt von De Vrij, ich weiß es nicht, beim Versuch, den Ball irgendwie zu blocken, den trifft er dann natürlich, du sagst es auch so perfekt, dass er genau neben den Pfosten geht, Verbrüggen ist fast 2 Meter lang und kommt trotzdem nicht hin.
Ja.
Also klar, also ich habe dann mich einmal kurz im Live-Kommentar dabei erwischt, dass ich dachte, ich glaube, der Van Dijk hätte den geblockt. Aber das ist auch wieder so eine, weiß man nicht.
Weiß ich nicht, ich finde es schwierig. Also zwei Sachen finde ich an solchen Aktionen schwierig. Dem Verteidiger, weil es ist ja schon auch Tempo in der Aktion drin, vorzuwerfen, dass er den Fuß nicht sauber vor den Ball bekommt und tatsächlich dem Angreifer Absicht zu unterstellen, dass er auf Tunnel gegangen ist. Weil das ich weiß, auch Profis sagen das immer wieder, ich glaube das in dem Moment nicht. Weil also das ist zumindest kein Abschluss, wo der Stürmer so automatisiert ist, dass er weiß, wenn ich den da hinschieße, dann geht er auf Tunnel. Dazu ist der Winkel spitz. Es ist eigentlich auch die einzige Möglichkeit, um den Ball ins Tor zu schießen. Ne? Also ich glaube, er hat keine Chance aufs kurze Eck, selbst wenn er den da unter das Dach nagelt. Also er hat eine Chance, weil der Torhüter kann natürlich auch immer noch einen Fehler machen. Aber der geht nur dahin. Dann kann man wieder sagen, wenn er nur dahin geht, warum ist der Verteidiger dann nicht zur Stelle? Aber das so zu koordinieren, zu kontrollieren, finde ich schon ziemlich schwierig. Also nochmal, das ist besser zu verteidigen. Vielleicht kann er ihm auch einfach, also er muss früher ins Laufduell gehen, er kann ihm früher einen Kontakt geben, muss ihm irgendwie Kontakt geben, um eben genau diese kontrollierte Drehung, die ihn dann in eine echt gute Schussposition bringt, ne, die nicht irgendwie wild und er fliegt danach aus der Kurve oder so, bringen lässt. Das kann er verhindern, indem er ihm so ein bisschen Kontakt gibt, aber es ist halt in erster Linie auch eine richtig gute Aktion und du hast recht, der Torhüter kann nichts machen. Das ist fantastisch gemacht und schießt die Engländer ins Finale. Ich würde schon ganz gern nochmal, wir können nachher noch kurz einen Ausblick machen.
Kane übrigens, ne, nach Abpfiff der Erste beim Jubeln mit Watkins.
Genau, aber ich würde schon gern nochmal über Kane und Bellingham reden, weil ich finde, dass beide, und jetzt kommt der Hot Take, spielerisch eher enttäuschen in diesem Turnier. Und ich überlege, ob die vielleicht, obwohl sie die beiden besten Spieler in der Mannschaft sind, das würde ich weiterhin sagen, ob sie vielleicht doch nicht so gut zueinander passen. Und ich frage mich, wie viel davon ein ist gerade irgendwie vielleicht auch nicht die beste Form. Darf es ja auch mal sein am Ende einer langen Vereinssaison.
Das darf man nicht vergessen, ne? Die war sehr lang für beide.
Ja, ob es daran liegt oder ob es auch Vorgaben sind, das wissen wir bei England nicht. So viel Fernsehen kann ich hier gar nicht gucken, dass Gareth Southgate das hier noch verrät. Aber erinnere dich mal an den Harry Kane, den wir in der Hinrunde, vor allen Dingen in der Hinrunde beim FC Bayern gelobt haben, der sich so viel hat fallen lassen und immer wieder in dieser Zehnerebene anspielbar war, die jetzt bei Deutschland von Gündogan, Wirtz, Musiala und Co. und manchmal Sané zelebriert wurde, möchte ich fast sagen, macht er jetzt weniger. Jude Bellingham ist über weite Strecken in dieser Partie nicht da gewesen, hat sich dann auch immer mal wieder fallen lassen, aber anders als ein Toni Kroos, der das von Anfang an macht und sagt, yo, weil ich halt von Anfang an das kontrollieren will, hatte ich bei Jude Bellingham eher das Gefühl, dass es Momente waren, in denen er dann gesagt hat, jetzt muss ich mal irgendwie hier wieder Ballkontakte haben. Also ich habe jetzt die Statistik leider nicht, sorry, aber er prägt das Spiel nicht und das ist,
aber das ist das auch ist der Position, wenig. Das ist auch der Position geschuldet. Darüber wird ja auch in England super viel diskutiert, dass viele ihn gerne eine Position tiefer hätten, weil er dann mehr Einfluss aufs Spiel hat. Ich habe Manuel die Frage auch gestern gestellt, der sagt, für ihn ist er auch eher ein Achter als dieser linke Zehner, wenn man das so sagen möchte. Bei Real hat er, glaube ich, relativ klar zentral diese Position gespielt. Ja. Da hat er natürlich auch fast 20 Tore gemacht. Aber von dort hast du absolut recht. Das war das ganze Turnier über so, dass er nicht so sehr seinen Stempel draufstellen kann auf das englische Spiel. Und da wird super viel diskutiert.
Aber Benni, unterschätzt das auch bei Real nicht, ne? Oder überschätzt es nicht. Also er macht halt 20 Tore. Aber er ist nicht die prägende Figur. Da ist noch ein Toni Kroos, da kommt dann irgendwann ein Modric von der Bank. Also da lässt er sich noch viel weniger fallen.
Muss er
halt auch noch weniger.
Genau.
Er macht halt einfach die Tore. Und deswegen, ich mache mich unbeliebt, ich weiß, aber das war überragend, was er für Real Madrid gespielt hat. Und dieses Fallrückzieher-Tor ist für mich das größte Tor überhaupt. Jetzt stelle sich mal einer vor, weil jetzt habe ich so ein bisschen den Perspektivwechsel hier. Stelle sich mal einer vor, da steht ein Jamal Musiala so kurz vor Schluss in der Luft und macht ein verdammtes Fallrückzieher-Tor. Also mehr entscheidendes Tor als Hero-Moment geht ja eigentlich nicht. Das war Jude Bellingham für seine Nation bei dieser Europameisterschaft und das kann ihm ja jetzt schon keiner mehr nehmen. Und trotzdem bin ich sehr gespannt, was mit ihm auch bei Real Madrid passiert, wenn der mal eine Saison hat, wo er halt nicht 20, sondern 8 Tore macht. Weil was passiert mit dem Rest? Kann das dann mehr werden? Wird sich da nochmal die Position ändern? Weiß ich nicht. Solange der jede Saison 20 Tore macht, brauchen wir überhaupt gar nicht kritisieren, was Jude Bellingham im Spiel so tut und ob er genügend Ballaktionen hat oder eben nicht. Ne? Also insofern, wir können mit der Kritik anfangen, wenn es irgendwann mal nicht mehr so treffsicher mit ihm vorangeht.
Sie brauchen ihn jetzt im Finale.
Ich fürchte, dann haben wir den Podcast nicht mehr.
Sie brauchen ihn jetzt im Finale, weil gegen Spanien wird es schwer genug. Und gleiches gilt für Harry Kane. Wie gesagt, der war in der ersten Halbzeit mehr ins Spiel integriert, aber die Zahlen haben das ja auch bestätigt. Ne? Also er war deutlich weniger am Ball als im Schnitt in der Bundesliga bei den Bayern. So, er ist okay viel gelaufen, aber es wird immer wieder darüber diskutiert, ist was mit seinem Rücken, wieso muss der in der Verlängerung wegen Müdigkeit laut eigener Aussage im Spiel davor raus. Und nicht umsonst haben sie dann halt irgendwann angefangen, darüber zu diskutieren, ob es vielleicht ein anderes Spielerprofil da vorne auf der Position braucht. Das ist schon alles interessant und natürlich sind das alles Gedanken, die wir mit ins Finale reinnehmen werden und dann auch in unsere Finalanalyse, weil mit Bellingham, der wenig am Spiel teilnimmt und Harry Kane, der dann vielleicht doch wieder in der ersten Halbzeit nur 10 Ballaktionen hat oder so, wird es gegen Spanien. Gut, auf der anderen Seite macht er vielleicht von den 10 auch wieder eine rein, ich weiß es nicht, aber...
Ja, deswegen, wir dürfen nicht unterschätzen, dass es Fußball ist und nicht Basketball, wo einzelne Spieler teilweise 25 Mal treffen. Ne?
Ja, ja.
Es reicht halt, dass Jude Bellingham einmal trifft. Und damit schießt er seine Mannschaft in die nächste Runde oder sogar zum Europameisterschaftstitel.
Oder Kane steht jetzt auch bei 3 Toren, ne, und macht gegen die Slowakei das Entscheidende kurz
nach Beginn. Aber weißt du, was ich meine? Ja, ja. Also die sind halt auf dem Platz und die sind in 90 Minuten oder auch 120 Minuten plus Nachspielzeit, sind die in jeder Sekunde theoretisch in der Lage, was Sensationelles zu machen. Das sind Basketballspieler, das sind Footballspieler, das sind Eishockeyspieler. Aber aufgrund alleine dieser Tatsache, dass es so wenige Tore gibt, nirgendwo so wenige wie im Fußball, ist diese Qualität halt umso wichtiger, dass sie so viel Besonderes machen können. Und dann ist es halt auch verzichtbarer, dass sie halt wenig am Spiel teilnehmen, weil sie müssen nur einmal am Spiel teilnehmen und haben schon so eine Veränderung bewirkt, dass es sich halt lohnt, sie da zu haben. Und dann, also vielleicht unterschätzen wir dann das, was England da tut und vor allen Dingen in den letzten Wochen getan hat, auch ein bisschen, weil sie das natürlich in Kauf nehmen. Also vielleicht nimmt ein Gareth Southgate auch noch ein bisschen mehr in Kauf, als man so denkt, dass sie halt nicht den tollen Fußball spielen, dass sie weniger Ballaktionen haben und Passstaffetten haben als Spanien und auch Deutschland und die Schweiz und Co. Aber sie wissen halt, wir haben diese Leute auf dem Platz, die eine unglaubliche Effizienz haben und die einfach dann da sind, wenn sich diese kleine Möglichkeit bietet. Und ich finde, das kann man fair mal so bewerten. Die einzige andere Mannschaft, die das so gespielt hat, war Frankreich. Aber die ist jetzt raus.
Ja. Lass uns noch ein letztes Wort zu diesem Finale. Und das ist Felix Zweier, weil den sollten wir vielleicht an dieser Stelle aus deutscher Sicht schon nochmal erwähnen. Der zum ersten Mal seit dem Spiel damals, Topspiel Dortmund-Bayern, als Bellingham gesagt hat, der war mal an einem Spielverschieben beteiligt, was will man erwarten, war der wieder in Dortmund. Ist das eigentlich bewusst gewesen? Der wurde ja nie wieder in Dortmund angesetzt vom DFB.
Das hat man hier mitbekommen.
Seitdem. Und demzufolge war das natürlich ein Riesenthema. Was wird da auch auf dem Feld passieren? Bellingham, sagen wir mal so, hat in ein paar Szenen auch klar gezeigt, dass er keinen Respekt vor Zweier hat. Das muss man mal ganz ehrlich auch so sagen. Zur Leistung des deutschen Schiedsrichters aus meiner Sicht, ich habe sie nicht so gut gesehen wie viele deutsche Medien, aber auch bei weitem nicht so schlecht wie Twitter. Ich würde, wenn ich eine Note vergeben müsste, würde ich so mich bei einer 3 bis 3 minus einpendeln. Ich finde, dass er zu Beginn eine für ein Halbfinale, da hatte ich natürlich auch noch die frischen Eindrücke vom Tag davor, sehr angemessene, großzügige Linie hatte, aber die hat er irgendwann verloren. Dann ist er kleinlicher geworden und dann war irgendwann wieder das alte Problem, was ich manchmal habe, auch mit Felix Zweier in der Fußball-Bundesliga, dass ich nicht weiß, wofür gibt's jetzt gleich Foulpfiff und wofür nicht? So, ich werfe ihm die Sache mit dem Elfmeter nicht vor. Dafür gibt es den VAR. Wie gesagt, wir haben versucht zu analysieren, warum er das auch nicht so richtig sehen konnte in dem Moment. Aber irgendwann war für mich nicht mehr klar, ob jetzt gleich ein Pfiff bei einem bestimmten Kontakt oder wenig Kontakt kommt oder eben nicht. Zum Beispiel gibt es ein vermeintliches Foul von Gakpo, Freistoß für die Engländer, woraus dann später das 2:1 resultiert. Aber auch das einordnen, danach ist noch fast eine Minute Ballbesitzphase von England. Das ist dann auch einfach aus den Gründen, die wir erwähnt haben, absolut verteidigbar gewesen für die Niederländer. Aber das war halt ein Freistoß, den die Engländer eigentlich nicht bekommen dürfen, weil das kein Foul von Gakpo gewesen ist. So, ich fand auch 2 Minuten Nachspielzeit ein bisschen wenig. Und wie gesagt, wenn ich alles so zusammennehme, dann ist das für mich eine, ich würde jetzt mal sagen, okaye Halbfinalleistung gewesen, war ja das größte Spiel, was er jemals geleitet hat. Ist ja auch sein erstes Turnier als Hauptschiedsrichter. Aber
im Turnier war er bis jetzt gut.
Genau. Und bei dem Spiel fand ich ihn, ich würde sagen, durchschnittlich, mit manchmal für mich nicht nachvollziehbar, warum gibt es jetzt was auch immer. Aber er war jetzt kein Riesen. Ich habe vorhin die Highlights vom Copa America Halbfinale Uruguay gegen Kolumbien gesehen und zitiere einfach nur den Mann aus der Kommentarspalte, der schreibt: Kein Geld der Welt könnte mich dazu bewegen, bei diesem Spiel Schiedsrichter zu sein. Das war schon wieder so vogelwild, was da alles passiert ist. Ist übrigens das Finale Kolumbien gegen Argentinien gibt es dann in der Nacht nach dem EM-Finale live zu sehen bei uns auf The Zone ab 2 Uhr mit Messi und James und wie sie nicht alle heißen. Aber das ist nochmal ein anderer Schnack, so ein Spiel zu leiten. Hast du noch irgendwas zu Zweier zu sagen?
Nee.
Okay.
Werbung.
Mehrere PDFs zu einem zusammenfügen, Verträge digital unterschreiben, Texte kommentieren und nachträglich verändern. Wenn Fußball so einfach wäre wie Adobe Acrobat, wäre jeder Profi. Adobe Acrobat macht es einfach.
Dann sprechen wir über Spanien, oder?
Ja.
Über Spanien gegen Frankreich. Spanien setzt sich mit demselben Ergebnis durch. Das Spiel war trotzdem ein anderes, wobei es Vergleiche erlaubt, was die fantastischen Tore angeht und die fantastischen Aktionen, die es gegeben hat. Spanien ohne Pedri, der mit Knieverletzung fehlt. Carvajal und Lenormand sind beide gesperrt gewesen. Ich finde es schon krass, dass Jesus Navas in der spanischen Nationalmannschaft weiterhin, und zwar auch eine völlig korrekte Daseinsberechtigung hat. Auch bei Nacho muss ich mich irgendwie immer noch dran gewöhnen. Also die haben, und das funktioniert in dieser Mannschaft, ein ich finde, noch krasseren Kontrast als die deutsche Mannschaft. Ne? Dani Olmo, über den werden wir eh noch sprechen, auch in der Startaufstellung, das war so zu erwarten gewesen. Aber Nacho und Jesus Navas zusammen mit Jamal und Williams, das ist schon, also nicht nur vom Alter her, sondern auch von der ganzen Fußballart so unterschiedlich. Man hat so das Gefühl, die sind auch ganz anders geprägt und natürlich spielen sie auf anderen Positionen, schon klar, aber Jesus Navas hat früher ja auch mal offensiver gespielt, so andere Typen, aber es funktioniert halt gerade deswegen so gut für die spanische Nationalmannschaft, weil sie diese unterschiedlichen Typen da reinbekommen und lass uns noch auf die Franzosen gucken, aber ich kann schon mal vorwegnehmen, meiner Meinung nach hat sich auch die bessere Fußballmannschaft durchgesetzt.
Griezmann auf der Bank, Rabiot zurück nach Gelbsperre und das geilste Zitat der Europameisterschaft auf der PK vor dem Spiel von Deschamps, als er mit der sehr überschaubaren spielerischen Qualität der französischen Spiele konfrontiert wurde und zu einem Journalist antwortete: Wenn Sie sich langweilen, schauen Sie doch einfach was anderes.
Ja, deswegen hast du ja da viel diese Vergleiche zu England gehabt und irgendwie hat er ja auch recht. Also er wird nicht dafür bezahlt, den schönsten Fußball, sondern den erfolgreichen Fußball zu spielen. Hat nur halt nicht funktioniert. Lamine Yamal ist, korrigier mich, der Star der Europameisterschaft?
Ja.
Also die Nummer 1?
Ja, muss sein. Wir haben viele gute Spieler bei diesem Turnier, ob das Xavi ist, Gakpo, wer auch immer. Aber Yamal in Kombination damit, dass er nebenbei auch noch während des Turniers seinen Realschulabschluss gemacht hat und erst am Tag vor dem Finale 17 wird. Aber es liegt ja halt auch nicht nur am Alter, sondern einfach an der spektakulären Spielweise. Ne?
Ja, er macht das 1-0 aus, was sind es, 30 Metern?
Das 1-1 macht er.
Entschuldigung, es gibt das 1-0 von Mbappé vorbereitet. Ich finde auch so eine Aktion, die prägend ist für die Europameisterschaft. Diese Flanke, da hat ja Yamal, ausgerechnet Lamine Yamal, schon Ähnliches als Vorbereitung hinbekommen. Diese Flanke mit so einem Innenseitenchip ist sehr erfolgreich gewesen bei dieser Europameisterschaft. Und in dieser neunten Minute findet die Innenseite von Mbappés rechtem Fuß, den Kopf von Kolomouani und damit steht es 1-0. Der erste eigene Treffer aus dem Spiel heraus für die Franzosen.
Und es sollte der einzige bleiben und alle, mit denen ich es geschaut habe, sagen dann so, okay, wir wussten es, das Spiel ist durch, Frankreich wird auch die Spanier so dermaßen ermüden und dann irgendwie ins Finale kommen, aber ja, dann kommt halt Lamine Yamal, 21. Minute. Interessant, er hatte gegen Italien schon einen sehr vergleichbaren Abschluss. Der ging noch auf die andere Seite des Pfostens. Oder nee, da war Donnarumma auch noch ran und dann ging er, glaube ich, an den Pfosten.
Ja.
Und jetzt macht er ein so geiles Tor mit so einer interessanten Schusstechnik, mit welchem Teil seines Fußes er den Ball auch trifft, dass da für Maignan nichts zu machen war. Ein absolutes, also wir haben ja...
Mit welchem Teil trifft er den denn?
Er trifft ihn ein bisschen mittiger. Da hat mich auch, haben mich auch ein paar aus unserem Analyseteam drauf aufmerksam gemacht, dass er ihn ein bisschen mittiger trifft, als man das normalerweise macht. Da ist eher mehr vorne. Ja, dadurch kriegt er auch einen gewissen Spin. Und das ist bei Yamal alles ein bisschen anders, auch bei seiner Ballbehandlung. Also ich werde mir auch noch mal, um mir das noch ein bisschen mehr auf die Festplatte drauf zu schaffen, noch mal so ein paar Highlight-Zusammenschnitte von YouTube von ihm angucken, dass man auch sieht, dass er auch beim Dribbling wohl eine ganz eigentümliche eigene Technik hat irgendwie und bei dem Schuss halt auch. Und dann macht er den rein, der jüngste Torschütze ever bei einem großen Turnier, nachdem er vorher schon 3 Vorlagen gegeben hat. Ein wunderschönes Tor, was sich einreiht in, ich meine, von der Position war es, glaube ich, auch Arda Güler, ne, der so ein Ding geschossen hat. Ja. Wir hatten, das ist so dieser Spot halb rechts für einen Linksfuß wurde gerne genommen bei diesem Turnier.
Ja, du hast Foden angesprochen, der einen Tag später dann eine große Chance von genau da hat. War Phil Foden, ne?
Ja.
Also ja, der Spot ist es. Im Endeffekt grüßen wir in diesen Momenten immer wieder Arjen Robben. Ich habe noch eine unpopular Opinion, aber dann höre ich auch auf. Ich weiß gar nicht. Naja, aber doch irgendwie.
Heute ist
ja
ein Ballermodus.
Bin ich dann wahrscheinlich kommt der mahnende Deutsche in mir hier besonders hervor, weil ich im fremden Land bin. Aber hypt mir den Lamine Yamal noch nicht zu früh. Der ist super veranlagt.
Zu spät.
Aber es war übrigens auch sein erstes Tor in dieser Europameisterschaft. Und er ist bei weitem nicht der beste Spieler des Turniers. Er ist nicht mal der beste Spieler seiner Mannschaft. Was völlig okay ist, weil er 16 Jahre jung ist. Aber es ist jetzt nicht so, dass er Messi-like mit jedem Ballkontakt das Spiel prägt, weil man sieht, oh, der geht sofort ins Tempo, der geht sofort ins Dribbling. Er ist auch nicht der beste Dribbler in seiner Mannschaft. Aber er hat natürlich unglaubliche Anlagen. Und dass er auch schon diese, ich habe es angesprochen, diese reingezirkelten Flanken als Torvorlagen in das Spiel einbringen konnte, das wollen wir nicht kleinreden. Ne? Also das ist natürlich überragend, was er macht. Aber nur zwei Sachen. Es ist kein, gib ihm den Ball an den Fuß und es passiert etwas Spielveränderndes. Das ist er noch nicht. Das kann passieren. Das hat man bei diesem Traumtor gesehen. Aber es ist kein Messi, der hat jetzt den Ball und wenn die Verteidigung auch nur einmal schläft und nicht mit 2 bis 3 Mann zugeschoben hat, wird er jetzt hier was völlig Spielveränderndes veranstalten. Das ist er noch nicht, finde ich.
Aber wieso kommst du mit Messi? Das verstehe ich nicht. Also das ist ja der größtmögliche Vergleich, den es gibt.
Genau, genau. Aber genau da geht man ja jetzt hin. Also es ist der Star des Turniers, es ist nicht der beste Spieler des Turniers. Weil ich das jetzt so das Gefühl habe, das ist ja alles, also absolute Weltklasse. Ne? Der macht super Sachen, aber es ist noch nicht Weltklasse, was er tut. Es ist kurz davor, gar keine Frage, und das ist ja immer noch Wahnsinn, weil der Kerl so jung ist. Aber lasst ihn uns nicht schon auf diese Stufe heben, weil ich habe das Gefühl, dass das im Moment schon passiert. Und darauf will ich nur hinweisen. Fabian Ruiz hat einen sehr viel prägenderen Einfluss gehabt.
Ich wollte gerade fragen, wenn ich hätte raten müssen, hätte ich gesagt, Rodri ist der beste Spanier und der beste Dribbler ist Nico Williams.
Ja, genau. Also Rodri und Fabian Ruiz sind für mich in diesem Turnier prägender als Lamine Yamal. Und Nico Williams ist im 1 gegen 1 noch besser. Das heißt ja jetzt gar nicht, dass Lamine Yamal irgendwie schlecht ist. Aber es ist jetzt, also der ist noch kein Gott, Leute. Und ich bin auch mal gespannt, der ist auch trickreich genug und der hat ja auch für Barcelona schon fantastische Dinge getan und der ist 16 Jahre alt. Aber es wird auch noch Mannschaften geben, gerade auf hohem Niveau Szenen geben und da bin ich jetzt aufs Finale sehr gespannt, wo sich auf bestimmte Muster eingestellt werden kann, weil bisschen überraschend, das Gefühl hatte ich jetzt noch nicht. Mach diese Halbfeldflanke zu, die er immer mit dem linken Fuß reinspielt. Das ist nicht immer verhinderbar, aber man kann es mehr verhindern, als man das bei ihm bislang getan hat.
Spricht wieder für Trippier, ne? Auf der Außenbahn, weil er Rechtsfuß ist als Linksfuß und dann im Zweifel sogar sich wohler fühlt, wenn er mal abkappt.
Ja. Ja, ja.
Ja, okay.
Und macht diesen Haken zu, ne? Den er immer wieder machen will. Also er will ja gar nicht ins Tempo gehen, sondern er will diesen Haken machen, um genau an diesen Spot zu kommen. Er hatte ja später im Spiel nochmal eine fast identische Schussposition von da. Und darauf muss er sich vorbereiten. Und er hat hoffentlich noch genauso viele Jahre Zeit, sich in seiner Karriere auszutoben. Also mindestens genauso viele Jahre, wie er jetzt überhaupt auf der Welt gewesen ist. Gerne auch mehr. Da wird noch ganz viel Tolles passieren. Aber dann lass uns die Sache auch langsam angehen.
Mhm. 4 Minuten später und Spanien hat das Spiel komplett gedreht. Ein alter Bekannter, Dani Olmo, nach einer Jesus Navas-Flanke von rechts, die erst geklärt wird. Und dann ist das überragend. Die Kontakte in der Luft, der erste als Annahme, der zweite entgegen der Laufrichtung des Gegenspielers, um den sich vorzulegen. Und dann knallt er ihn mit ein bisschen Unterstützung von Jules Koundé rein zum 2:1. Da sieht man halt, ne, wenn der fit ist und also was der am Ball macht und auch nach seiner Einwechslung gegen Deutschland als er für Pedri früh reinkam, wie der das Spiel mitgeprägt hat, ist halt Dani Olmo. Ist halt einfach ein fantastischer Fußballer.
Wenn du Fußballfan bist, dann solltest du Dani Olmo-Fan sein. Du musst schon sehr kreativ sein, um nicht Dani Olmo-Fan zu sein, weil der so tolle Dinge machen kann. Die macht er nicht konstant genug, hat sehr viel mit seiner leider enormen Verletzungsanfälligkeit zu tun, aber was der tut. Es ist fast ein bisschen schade, dass es am Ende ein Eigentor ist, wenn der Ball einfach so wie das England-Tor am Ende, wenn der einfach unten links knackig reingeht, ist es natürlich das nochmal schönere Tor, aber es macht ja das, was er davor getan hat, nicht kleiner.
Sehr unterhaltsamer Kick in der ersten Halbzeit. Hui, habe ich gerade hier einmal kurz ins Mikrofon reingeknackt. Frankreich spielt mit, muss dann auch nach Rückstand. In der zweiten Halbzeit haben die Franzosen zu wenig Torgefahr entfalten können. Die Spanier haben das mit viel Ballbesitz, einem XG-Wert übrigens von 0,02, kein Schuss aufs Tor, haben sie das verwaltet. Und von Frankreich, also ich erinnere mich noch an die eine Situation vor, wo Mbappé so ein bisschen abkappt und ein Kopfball von Upamecano, aber viel mehr war nicht, ne, in der zweiten Halbzeit. Ich
glaube, Hernandez hatte noch einen Schuss, da hat Spanien ihn so eingeladen.
Ja.
Also sie haben es jetzt auch nicht lückenlos verteidigt.
Ja.
Ich glaube, den schießt er drüber. Aber ja, also Spanien hat es nicht perfekt wegverteidigt. Sie haben ein bisschen was zugelassen, aber es ist jetzt nicht so, deswegen habe ich es ja vorweggenommen, dass Spanien sich schämen muss, dieses Spiel gewonnen zu haben und im EM-Finale zu stehen.
Müssen wir uns schämen, weil Cucurella ausgepfiffen wurde?
Ja.
Schon irgendwie peinlich, oder? Also erstens kann der nichts. Also erstens haben wir ja schon versucht herauszustellen, dass er nichts dafür konnte, dass der Ball an seine Hand ging, weil er das nicht mit Absicht gemacht hat. Dann müsste man diesen Frust ja eher in Richtung der Unparteiischen lenken. Ich fand schön, aber die Aussage vom spanischen, jetzt schon Erfolgstrainer De La Fuente, der nach dem Spiel gesagt hat, diese Leute repräsentieren weder den Sport noch Deutschland. Deutschland als Gastgeberland ist außergewöhnlich und hat das quasi so ein bisschen getrennt voneinander. Und das fand ich, das hatte auch eine gewisse Größe, weil das hat muss man wirklich sagen, so zu antworten, Dani Vivian, der später eingewechselt wurde, hat stattdessen von der Schande gesprochen, aber das fand ich schon eine tolle Aussage von einem, also der Trainer, der taugt mir extrem. Also ich habe viel von ihm mitbekommen während des Turniers, was der so von sich gibt, wow.
Sie haben gewonnen, vielleicht macht es das nochmal einfacher, aber es wäre auch sehr einfach gewesen zu sagen, dass das total schlimm war von den deutschen Fans, weil ich fand es absurd doof. Und er hat es nicht getan, das finde ich absolut beeindruckend, das stimmt. Ach, in der perfekten Welt, also in der ganz perfekten Welt passiert das nicht, in der fast perfekten Welt gibt es dann zumindest im Stadion Leute, die, also echt ohne Scheiß, bis zu Sprechchören anstimmen, um dem was entgegenzuhalten, weil wenn das nur zweimal passiert, okay, aber es ist ja über so lange Zeit in dieser Partie passiert, dass ich mir denke, da kannst du dir ja auch als Fan daneben mal überlegen, wie finde ich das eigentlich? Und also ganz ehrlich, es braucht nicht viele Synapsen, um zu checken, dass das völlig dämlich ist. Also selbst wenn es der Schiedsrichter gewesen wäre, den man ausgepfiffen hätte, wäre es natürlich noch mies gewesen, gerade weil wir ja darüber gesprochen haben, dass es eben, klar, dann ist halt auch die Bild da, die das in die Richtung prägt und so weiter. So funktioniert Deutschland leider. Aber ne, auch wenn du den Schiedsrichter auspfeifst, ist es immer noch absolut hässlich. Aber auch noch den Typen, der nun wirklich gar nichts dafür kann, auszupfeifen. Boah, und es sind leider deswegen Chapeau, dass es dann so vom Coach interpretiert wurde. Es sind halt leider auch nicht nur 5 Leute gewesen.
Ja, ja.
Aber
mein Gott, also
auch das ist Fußball, der Sport, den wir so lieben.
Ja, das stimmt. Und dank eines bärenstarken, er spielt ja wirklich ein überragendes Turnier, der Cucurella, unter anderem stellt Spanien einen neuen Rekord auf. Noch nie hat eine Mannschaft bei einer EM 6 Spiele gewonnen. Und aus... Hast du das mitbekommen eigentlich nach Abpfiff, dass dann Flitzer aufs Feld rennt, ein
ja,
Ordner
ja.
den einfangen
das,
will?
Das haben sie hier,
unfassbar.
Das haben sie hier in England, BBC, oh Gott, wer überträgt das?
Ja, es ist BBC.
BBC sein. Ja,
Gary
genau.
Lineker ist BBC. Der, ja. Und der Ordner, ihr habt das bestimmt
das auch. Das haben die super schnell gesehen übrigens, ja. Fand ich richtig krass. Das hatten die gefühlt 30 Sekunden nachdem das passiert, das haben sie schon eine Lupe auf den Ordner gelegt, der da ins Knie von Alvaro Morata gecrashed ist.
Ja, der will den Flitzer einfangen, rutscht aus und grätscht unfreiwillig Morata in dessen Rücken kommend um, der natürlich überhaupt nicht sieht, was da auf ihn zukommt. Und ich schmeiß gleich nochmal Google an, aber hoffentlich kann der bei dem Finale mit sein und mitspielen und ist jetzt nicht deswegen irgendwie nicht spielfähig.
Ja, hatten wir doch letztens, oder? Ich glaube, du musst was verändern, was diese Flitzerproblematik angeht. Du musst einfach höhere Strafen einführen. Also, das muss klar werden, wie bescheiden das eigentlich ist. Und manchmal ist es ja so, dass erstmal sowas passieren muss, um dann den letzten Schritt zu machen, da was wirklich verändern zu wollen. Aber geht halt nicht. Und wird ja einfach immer mehr. So, das heißt, worauf willst du noch warten? Und meine Güte, also jedem Fußballfan, ich verstehe es sowieso nicht. Ich verstehe es auch bei mir nicht, wenn Leute das wollen, aber jedem Fußballfan sei das Foto mit dem Star gegönnt, aber lauf dafür nicht auf den Platz. Dann stell dich halt einen Trainingsplatz. Und wenn es dann dauert, aber wenn es dir so wichtig ist, mach es, dann dauert es halt. Aber dafür auf den Platz zu rennen, ist halt einfach eine Unsitte.
Morata hat wohl Entwarnung gegeben, hat gesagt, es geht ihm sehr gut und er ergänzt noch um gelbe Karte und Punkt für den Ordner. Also gute Aussagen von den Spaniern, muss man sagen.
Ja, stimmt. Ja. Die die deutsche Nationalmannschaft ausgeschaltet haben, die bislang den besten Fußball gespielt haben. Du kannst jederzeit die Hand heben, wenn ich irgendwas sage, was nicht stimmt. Die verdient im EM-Finale stehen, die da Favorit sind. Die beste Mannschaft bis hierhin bei der Europameisterschaft gewesen sind. Und wer war die zweitbeste? Ja, ist eine gemeine Frage, ne? Worauf ich hinaus will...
Ich würde fast immer noch Deutschland sagen.
Ja, genau. Worauf ich hinaus will, ist... Da passiert gerade schon ein bisschen was in dem Land, in dem du weiterhin bist und in dem ich so gerne bin und zur Welt gekommen bin. Es gibt jetzt so vereinzelte Stimmen. Ich weiß gar nicht, ob der Kollege Hürzeler damit angefangen hat, unweit von hier in Brighton. Von dem habe ich zuerst das Zitat gelesen. Naja, so richtig gut fand das nicht von der deutschen Nationalmannschaft. Ich weiß, dass dein Lodder was dazu gesagt hat, von wegen, dieser Hype war da, aber wenn man den Hype mal weglässt, war diese Europameisterschaft eigentlich gar nicht so gut, wie es gemacht wurde. Wie siehst du das?
Ich sehe es anders. Also, das war ein für mich sehr gutes Turnier, denn du scheidest auf eine denkbar knappe Art und Weise gegen das beste Team des Kontinents im Moment aus. Du hast eine Euphorie entfacht. Du hast sehr viel Anerkennung übrigens auch im Ausland bekommen. Wie gesagt, ich habe Lineker, Richards und so häufig zugehört und die haben auch gesagt, wer waren die drei Teams, denen sie am liebsten beim Fußballspielen zugeschaut haben. Spanien, Deutschland und Österreich übrigens. Grüße an Ralf Rangnick. Habe ich genau vernommen. Und wie gesagt, wenn du so gegen den wahrscheinlichen Europameister ausscheidest, ja, dann... Also manchmal hat man bei so einem Turnier, also was will man ihnen vorwerfen, dass sie erst an ihrer Gruppe geworden sind und dann halt so schnell auf Spanien getroffen sind? Da können sie ja nichts für. So. Und ganz deswegen genau. War das für mich ein sehr gutes deutsches Turnier und ich weiß ja, wo das herkommt. Ne? So nach dem Motto, sind wir jetzt schon damit zufrieden, wenn wir im Viertelfinale ausscheiden. Aber es gibt halt Gegner, gegen die kannst du im Viertelfinale ausscheiden.
Ja, genau. Und es ist einfach zu kurz gedacht, wenn man nur draufschaut und sagt, da steht Viertelfinale und nicht weiterschaut, gegen wen man da ausgeschieden ist und, wie du sagst, auch wie man ausgeschieden ist. Wenn euch das an Argumentation nicht reicht, dann, und das kennt ihr mittlerweile von uns, dann gebt euch nochmal diesen Typen hier.
Neues aus dem Datenkeller, präsentiert von Tipico Sportwetten.
Wie erfolgreich war jetzt eigentlich die Heim-EM aus deutscher Sicht? Klar ist, die Kaderstruktur, die war voll auf diese EM ausgelegt. Keines der anderen 23 Teams hatte einen älteren Kader als das DFB-Team. Nur 16% aller gespielten Minuten entfielen bei der deutschen Nationalmannschaft auf Spieler unter 25 Jahren. Die sportliche Leistung, die war aber sehr gut. Im Schnitt erspielte sich die deutsche Nationalmannschaft pro 90 Minuten einen XG-Wert von 1,8 Toren und ließ auf der Gegenseite auch nur 0,8 XG pro Spiel zu. Die positive Differenz von einem Tor bei den Expected Goals, die war Turnierspitze. Und auch defensiv stand das DFB-Team sehr solide. Nur Frankreich ließ pro Spiel weniger Abschlüsse zu als die Mannschaft von Julian Nagelsmann. Ein Ansatzpunkt der Verbesserung ist aber definitiv die Effizienz im eigenen Pressing. Wir hatten euch ja schon vom starken Pressing-Fokus der DFB-Elf berichtet, aber gerade gegen die Schweiz und auch gegen Spanien verzeichnete Deutschland kaum hohe Ballgewinne und ließ sich des Öfteren überspielen. Laut Impact gab es bei Deutschland im Schnitt pro Spiel 49 überspielte Verteidiger. Das ist nur Platz 18 bei der EM und nur zum Vergleich, die Schweiz, die hatten nur 29 überspielte Verteidiger pro Spiel. Im Großen und Ganzen war es aber ein sehr gutes Turnier. Und vermutlich ist man ja auch gegen den späteren Titelgewinner in der Verlängerung ausgeschieden. Zumindest Tipico sieht die Spanier gegen England mit einer 2,3er-Quote als Favorit auf den EM-Titel.
Ab 18 Jahren erlaubt nach Whitelist. Es besteht Suchtrisiko. Hilfe unter buwei.de.
Neues aus dem Datenkeller. Präsentiert von Tipico Sportwetten.
Danke, Freddy. Und ich würde auch da nochmal hinzufügen, dass das Pressing auch deswegen nicht gut gewesen ist, weil man gegen die zwei, mindestens mal zwei der spielerisch besten Mannschaften gespielt hat mit Spanien und der Schweiz. Das heißt also, das finde ich sogar zugespitzt noch mal krasser, die beiden pressingresistentesten Mannschaften außer Deutschland gespielt hat. Das heißt also, man kann es auch so, man sollte es berücksichtigen, wenn man auf die Zahlen beim Pressing schaut. Und alles andere hat er ja eh auf den Punkt gebracht, wie wir ihn kennen.
Aber dann siehst du es auch so, ja? Also es wird jetzt so negativ gemacht jetzt im Nachhinein vom einen oder anderen?
Ja, der eine oder andere hat vielleicht irgendwie auch so ein bisschen Spaß daran, eine andere Meinung zu haben. Ich weiß es nicht. Der eine oder andere hat vielleicht auch Spaß daran, das so ein bisschen in die Richtung zu drehen, um irgendwann vielleicht diesem Hype mal etwas entgegenzuwerfen. Kann man sagen, habe ich ja bei Lamine Yamal jetzt auch gemacht, ne? Aber ich wollte ja da nur mahnen. Vielleicht ist das ja, okay, will nicht unfair sein. Vielleicht ist das ja bei dem einen oder anderen, der jetzt in die Kerbe geschlagen hat, auch einfach nur die Motivation, dass man sagt, Leute, lasst uns jetzt mal nicht übertreiben. Aber es ist ja nicht so, dass wir alle jetzt hier durch die Bundesrepublik laufen oder ich hier an der Themse lang und feiern, dass wir demnächst unschlagbar sind und so tollen Fußball spielen, dass eigentlich klar ist, wer den WM-Titel in 2 Jahren holt. So ist es ja nun auch nicht, aber ich finde halt einfach, man kann von keiner Enttäuschung sprechen. Ne? Wir haben das erste Spiel gegen Schottland gut gespielt. Ja, macht das Sternchen dahinter, ist ein schwacher Gegner gewesen. Aber, also, sorry. Denn, ne? Also, kann man jetzt sagen, wenn wir gegen Spanien sagen, war ein guter Gegner, dann müssen wir auch berücksichtigen, dass Schottland schwach gewesen ist. Aber wir haben es ja auch richtig schwach aussehen lassen. Das zweite Spiel war ein bisschen zäher, das stimmt. Aber wir haben es mit einem kontrollierten Spiel durchgebracht. Das ist auch mal ein klassisches zweites EM-Spiel. Gegen die Schweiz haben wir wahrscheinlich das schwächste Spiel gemacht. Da war dann das erste Mal zu erkennen, oh, der Gegner hat sich ein bisschen mehr überlegt, sehr mannorientiert, hat die unterschiedlichen Räume, die sich die deutsche Mannschaft versucht, frei zu spielen, anders zugestellt als die Gegner davor. Am Ende macht man aber verdientermaßen trotzdem noch den Ausgleich. Das heißt, man spielt gegen eine starke Schweizer Mannschaft nur unentschieden. Gegen Dänemark spielt man die ersten 20 Minuten überragenden Fußball und hat einen Hänger drin, ja, hat aber eben auch mit fehlendem Rhythmus bei diesem Gewitterspiel und Co. zu tun. Und dann scheidet man gegen Spanien aus und man scheidet halt nicht aus, weil man merkt, die sind eine Stufe besser, sondern es ist ein enger Schlagabtausch. Es wird anhand von diesen kleinen, wenigen, von mir aus auch kritisch zu betrachtenden Szenen entschieden und dann bist du weg vom Fenster. That's Europameisterschaft.
Ja, und trotzdem auch die ganze, also der DFB hat lange nicht mehr so viel fürs eigene Image getan. Das ging los mit der Kadernominierung. Diese ganzen Sympathieträger, denen man gerne zugehört hat, egal ob das Toni Kroos als dann schon fast Elder Statesman war, Müller hört man eh gerne zu, aber auch Füllkrug, Undaf und wie sie nicht alle heißen, da hat man viel richtig gemacht. Julian Nagelsmann hat auch nach dem Turnier die richtigen Töne getroffen, auch auf der PK nochmal am Tag nach dem Spiel, wo er mit Rudi Völler und dem Präsidenten saß, hat der Toni Kroos, interessant, unser alter Podcast-Kollege, in seinem Podcast zum Beispiel schön davon berichtet und das Beispiel Pascal Groß aufgemacht, um auch zu zeigen, wie Nagelsmann auch den Kader richtig zusammengestellt hat von den Typen her. Ne? Das Zitat von Groß war, Pascal war unfassbar enttäuscht, das kannst du dir gar nicht vorstellen, ja, dass er eben nur, du hast es ja auch immer wieder hier thematisiert, nur Backup war und nur gegen die Schotten zum Einsatz gekommen ist. Und dann war aber das Zitat, eigentlich ist es normal, dass die nicht gespielt haben, dann einen Tick weniger Enttäuschung spüren beim Ausscheiden, als die auf dem Platz waren. Aber das war überhaupt nicht so. Und ich finde, das sagt sehr viel über diese Mannschaft aus. Das ist eine super schöne Anekdote von Toni Kroos.
Ja, finde ich auch. Und es sagt natürlich auch viel über Pascal Groß aus. Das stimmt total. Ja. Also, so, dass er sich trotzdem versucht, in den Dienst der Mannschaft zu stellen, solange man im Turnier ist, okay, da muss man sich dann vielleicht ein bisschen mehr zu zwingen. Aber das, was dann an Enttäuschung zu erkennen ist, das kann man ja nicht erzwingen. Das ist halt entweder da oder nicht. Und am Ende spiegelt das am meisten wider, wie du es wirklich gefühlt hast. Und das hat er offensichtlich.
Ja. Sané hat sich mittlerweile an der Leiste operieren lassen. Da bin ich direkt aufgezuckt und dachte mir so, ja, vielleicht hätte dem doch auch einfach ein Sommer mit Pause und frühere OP gut getan. Muss man vorsichtig sein. Ich bin kein Mediziner, ne? Aber da wurde ja auch vor dem Turnier schon drüber diskutiert. Und dann haben wir jetzt die ein oder andere Entscheidung, die jetzt offensichtlich dann gefallen ist. Groß ist klar, dass er aufhört. Müller wohl auch, wohl zur Überraschung des DFB-Camps, was man so mitbekommt. Manuel Neuer wird jetzt kolportiert, dass er weitermachen möchte, auch für die nächste Weltmeisterschaft. Marc-André Ter Stegen gefällt das. Und Ilkay Gündogan müssen wir auch mal schauen. Da gibt es wohl noch keine Tendenz, zumindest was Julian Nagelsmann gesagt hat. Und weil ich habe dann so dieses Spielchen gespielt, wollen wir das noch zum Abschluss spielen? Wer ist denn die Achse 2026?
Habe ich auch gerade schon überlegt. Die wird natürlich durcheinander gewürfelt, alleine dadurch, dass Toni Kroos rausgeht. Was Thomas Müller angeht, Riesenverdienste, gar keine Frage. Aber da würde ich mir jetzt weniger Sorgen machen, dass ein völliger Bruch in die Mannschaft und in die Spielweise kommt. Aber alleine dadurch, dass du Toni Kroos nicht mehr hast, wird sich natürlich was verändern, im Aufbauspiel verändern. Ist jetzt nicht so, dass man da was völlig Neues erfinden muss, aber es wird natürlich was anders werden. Ich bin extrem gespannt und das habe ich auch am Anfang dieser Spezialfolgen mal gesagt, was mit Alex Pavlovic passiert. Deswegen ist es so schade, dass der jetzt nicht dabei gewesen ist, weil der hätte ganz viel schon mitbekommen können von dem, was ihn jetzt in 2 Jahren erwarten wird. Da wird er dann aber eben auch schon ziemlich in der Verantwortung stehen. Das glaube ich schon, weil ich eben dran glaube, dass der in 2 Jahren auch schon so weit ist, den Staffelstab von Toni Kroos zu übernehmen. Ob das exakt so kommt, weiß ich nicht. Joshua Kimmich ist eine Option für die Zentrale. Ilkay Gündogan könnte theoretisch auch wieder zurückrutschen. Und dann dürfen wir auch nicht vergessen, es sind 2 Jahre, ne? Also ein Pavlovic vor 2 Jahren, dieses Jahr wäre eine absolute Option gewesen, hätten wir nicht auf dem Schirm gehabt. Das heißt, es ist auch durchaus noch möglich, dass sich da so ein Sechser findet. Das ist für mich erstmal die größte Baustelle, so ein Sechser, der ganz wichtig und elementar für unser Spiel sein wird. Nicht so, wie Toni Kroos es war, weil da gehört dann erstmal so eine Weltkarriere dazu, aber doch eben wichtig. Aber also das ist für mich die Schlüsselposition, was sich im Tor tut. Ja, ich bin gespannt, aber das Gute ist, das ist halt das größte Luxusthema, das wir so haben in der Fußballnationalmannschaft. Wenn Neuer weitermacht, wird er gut halten. Und wenn er nicht weitermacht, wird Ter Stegen gut halten. Irgendwie habe ich da weiterhin keine Skrupel.
Ja, aber mir blutet jetzt schon das Herz, wenn der Ter Stegen da wieder auf der Bank sitzt. Also das ist, ja, ist egal. Das würde mich fast noch mehr treffen, als wenn 2026 wirklich Ronaldo nochmal zum Freistoß für Portugal antritt. dann haben wir das besprochen. Übrigens an dieser Stelle, weil ich es vorher nicht erwähnt habe, schaut unbedingt das Video, es macht gerade die Runde im Internet, wie die liebe Band The Killers ihr Konzert unterbrechen, um auf der Leinwand das Spiel, die letzten Minuten des England-Spiels zu zeigen. Dann gibt es unmittelbar nach Abpfiff ein Feuerwerk und sie setzen sofort Mr. Brightside an. Das ist, also ich glaube, da wäre ich einfach vor lauter Euphorie und Freude, obwohl ich als englischer Fan wäre ich, glaube ich, einfach gestorben. Also das ist einfach so unglaublich gut, so unglaublich emotional, wie die ersten Takte, jeder von euch hat es hoffentlich in der Karaoke-Bar schon mal gesungen, wie die ersten Takte des Songs beginnen auf das Feuerwerk, unmittelbar nach Abpfiff, ein tolles Video. Aber ich meine, du wirst ja auch ein bisschen was mitbekommen haben davon, wie das jetzt, also mal gucken, wie das dann am Finaltag ist.
Ja. Sag mal, du als Musikfan, wie man dich ja nennen darf, ist Tame Impala eigentlich ein Thema für dich?
Nein.
Okay, dann kann ich dich nicht damit beeindrucken, dass die hier im erweiterten Umfeld abhängen. Mal gucken, was Sonntag passiert. Ich habe noch keine Barreservierung organisieren können, obwohl das sicherlich passieren sollte. Am Sonntag.
Aber wieso, wann ist denn das Wimbledon-Finale? Ist doch auch Sonntag.
Ja, genau, aber nicht zeitgleich. Also da sind sie schon schlau. Das ist um 15 Uhr. Also die müssten über 5 Stunden spielen, damit man dann die EM verpasst. Nee, das ist schon eher so als Vorprogramm anzusehen. Und dann ist aber halt umso cooler, dass es der letzte Abend ist und ausgerechnet hier dann EM-Finale geguckt wird. Das wird schon gut. Ich kaufe mir jetzt kein England-Trikot mehr, aber ich glaube, es ist nicht möglich, sich nicht mitreißen zu lassen von den Engländern. Und auch wenn der Fußball bis dahin eben nicht oder zumindest nur selten dolle gewesen ist, aber feiern können die ja, ne? Also und diese Leidenschaft. Man muss übrigens echt nochmal sagen, die haben auch eine Sache, die dem einen oder anderen Deutschen ja auch sehr gut tun würde. Sie haben eine herrliche Eigenironie. Also wenn man mit ihnen über die Nationalmannschaft redet, dann gibt es nur diesen Sarkasmus bis hierhin. Mit wir wissen auch nicht, wie wir ins Finale gekommen sind. Hey, guckst dir nicht an, nachher spielt England, guckst dir nicht an, warte einfach aufs Elfmeterschießen und so, solche Sachen. aber das macht ja definitiv sehr sympathisch. Und das wird am Sonntag schon besonders werden. Also ich freue mich da total drauf. Dann geht hier auch eine Reise zu Ende, die aufregend war, hat man ja mittlerweile raushören können. Und das dann mit einem EM-Finale. Es ist ja fast so ein bisschen wie dann mich wieder einnorden. Ne? Also hier 14 Tage Tennis, Wimbledon, Historie, ganz viele neue fantastische Menschen, krass. Und jetzt, Schlüter, guckst du mal wieder Fußball. So, mhm. Ne? Habe ich intensiv getan, aber ich habe es ja gesagt, irgendwie doch weniger emotional getan, gebe ich zu. Das wird am Sonntag dann wieder anders sein. Und dann setzen wir uns am Montag nochmal hin und quatschen darüber. Aber vielleicht haben wir noch die Sekunde, um über das zu reden, was sich so währenddessen neben der Europameisterschaft tut. Und das ist eben nicht nur Wimbledon, sondern das ist ja auch der ein oder andere Manager, der guckt, dass er ein gutes Bundesliga-Team aufstellt.
Ja, da ist ein bisschen was passiert, ne? Vor allem kauft der BVB die Liga kaputt. Jetzt kann man es endlich mal wieder sagen. Früher haben sie sich, glaube ich, oft bei Gladbach bedient. Jetzt ist mal der VfB Stuttgart an der Reihe. Waldemar Anton hat seine Ausstiegsklausel genutzt und oder die wurde gezogen und er wechselt zum BVB und eigentlich soll auch Serhou Guirassy folgen, aber da gibt es noch, Zitat BVB, Klärungsbedarf nach dem Medizincheck.
Soll wohl was festgestellt worden sein bei diesem Medizincheck und jetzt muss man eben gucken, ob die Nummer schlimmer ist oder eben nicht. Weil wir darüber jetzt sowieso nur spekulieren können, hätte ich eher die allgemeinere Frage, warum machen die das eigentlich und was passiert mit Füllkrug? Auch da gibt es ja Gerüchte. Also weitergefragt, ist es für dich denkbar, dass nächstes Jahr beim BVB Niklas Füllkrug und Serhou Guirassy im Kader stehen, unabhängig jetzt von dieser Verletzung, die da möglicherweise entdeckt wurde, wo wir aber eben nichts Genaues wissen?
Es ist für mich in dem Sinne denkbar, weil dann es eine Ansage wäre, dass Dortmund wirklich mal wieder Bock auf richtiges Top-Team hat. Gut, es klingt jetzt ein bisschen komisch, weil sie stand im Champions-League-Finale, aber auch national. Ne? Ob allerdings Füllkrug und Guirassy die richtigen Typen sind, um sich dann auch hier und da mal so ein bisschen abzuwechseln.
Naja, Füllkrug hat die Joker-Rolle gerade kennengelernt in der Nationalmannschaft.
Ja, aber ob er da so wahnsinnig viel Bock drauf hat, ist dann die andere Sache.
Ja, genau.
Wir kennen
also es gibt ja auch die Gerüchte, dass er tatsächlich, ne, da sind wir bei deinem Lieblingsthema, den Trades, dass er nach Stuttgart geht.
Ja, fände ich auch irgendwie ganz sexy. Ich weiß nicht, ob sie ihn sich leisten können vom Gehalt her. Aber ja, also schwer zu prognostizieren.
Ich finde es so ein bisschen komisch, weil was hat Niklas Füllkrug für eine Saison gespielt? Du hast vorhin Felix Zweier Noten gegeben, aber was hat Fülle für eine Saison gespielt für den BVB, seine erste BVB-Saison?
Eine gute.
Keine sehr gute.
Ne? Ja, was also, gib mal eine Note. Also, gib mal eine Note.
Ja, ich würde nur 3 geben. Ja. Besser würde ich es auch nicht machen, aber eine 3 würde ich geben.
Ja.
Ja. Und dann denkt man doch, komm, erstes Jahr, ist jetzt kein absoluter Volltreffer, aber den jetzt nach einem Jahr dann schon wieder weitergehen zu lassen, den abzugeben, irgendwie komisch, ne? Aber andererseits, jetzt gibt's halt diese Option auf Serhou Guirassy. Was man diskutieren muss aus BVB-Sicht, denn ja, die haben mehr Geld als der VfB Stuttgart, aber ja nun auch kein Dagobert Duck-Geldspeicher da hinten hinterm Signal Iduna Park. Ist das wirklich die Position, die sie in dem krassesten Falle dann sogar so doppelt besetzen sollten? Und haben sie nicht eigentlich andere Baustellen, wo das Geld hinfließen sollte und investiert werden sollte?
Ich schaue mir gerade nochmal die Guirassy'sche Verletzungshistorie an. Er hatte ja schon immer mal auch ein paar Saisons, wo er dann auch gerne mal ein Drittel der Spiele verpasst hat, manchmal sogar noch mehr. Aber du willst wahrscheinlich eher auf vor allem die Mittelfeldposition hinaus, denke ich jetzt mal. Also Anton haben sie jetzt geholt. Niklas Süle soll angeblich mit 10 Kilo weniger aus der Sommerpause gekommen sein. Das finde ich auch mal bemerkenswert, weil ich meine, Niklas Süle ist eigentlich immer noch ein ziemlich geiler Verteidiger, wenn er da bestimmte Dinge im Griff hat. Ja, also kann man es nicht darauf runterbrechen, wenn man nach der Saison die Chance hat, mit einer Ausstiegsklausel Guirassy zu holen und dann musst du es machen aus Dortmunder Sicht.
Warum macht es niemand anders? Also warum wird es der BVB, kann man ja Guirassy auffragen und Wie viel Gehalt kostet der? Das müsste man halt wissen, ne? Weil das wird ja dann häufig unterschätzt. Ja, Ausstiegsklausel ist günstiger, als sein eigentlicher Marktwert zu haben, das stimmt, aber Gehalt kostet er eben trotzdem, ne? Übrigens nochmal kleiner Sidestep zu Niklas Füllkrug. 12 Saisontore und 8 Vorlagen, das war seine Bilanz für den BVB in 29 Spielen, bei denen er dabei war. Ist tatsächlich relativ klassisch mittelmäßig.
Ja, und gucken wir noch kurz auf den FC Bayern, der hat gerade vorhin offiziell João Palhinha klar gemacht, als den Sechser, den Thomas Tuchel gerne gehabt hätte. Fast 50 Millionen Ablöse, Vertrag bis 2028 und es gibt schon die ersten Artikel in dem Sinne, die Bayern haben ihren neuen Javi Martinez gefunden.
Ja, na gut, die Artikel, die lagen jetzt eine Weile in der Schublade bei den unterschiedlichen Blättern, aber jetzt ist es dann endlich soweit. Auch spannend wie nötig. Also eigentlich kann man sogar sagen, ist die Gerasi-Nummer so ein bisschen vergleichbar, weil manchmal passt das Timing halt und manchmal passt es nicht. Bei Gerasi passt das Timing jetzt offensichtlich. Er hat diese Ausstiegsklausel, die man jetzt ziehen kann, und dann ist er da weg und dann ist er jetzt halt zu holen, auch wenn der Need auf einer anderen Position vielleicht noch größer ist. Der Need auf der Holding-Six-Position beim FC Bayern München, der war vor einem Jahr mindestens so groß wie jetzt, aber offensichtlich ist der Transfer erst jetzt realisierbar gewesen und dann ist es immer noch gut, dass es jetzt passiert.
Die Frage ist ja, wie plant Kompany mit Kimmich? Das wird interessant. Vertrag läuft aus und da habe ich jetzt noch nichts wirklich dazu gelesen, was er ihm denn für eine Rolle zuschreibt. Das werden wir dann auch interessiert beobachten. Die Bayern haben ja im Übrigen noch, da weiß ich, ich habe vorhin versucht rauszufinden, spricht man den jetzt eher Englisch aus? Weil es eigentlich ein Franzose ist, der aber in England geboren ist. Michael Olise wird da, glaube ich, in England ausgesprochen, aber jetzt
In der Bundesliga sprechen wir schon Olise aus.
Olise. Da haben sie 53 Millionen an Crystal Palace gezahlt für einen Spieler, der auch ein Drittel der Saison, der hat nur 19 Premier League-Spiele gemacht, da hat er 10 Tore gemacht, 6 Vorlagen, so ein richtiger Dribbler wohl, aber auch sehr, sehr viel verletzt, verpasst. So dass sogar sein jetzt Olympiatrainer, weil der wird Olympia spielen für die Franzosen, Thierry Henry gesagt hat, ja, wir müssen mal gucken, der hat schon immer mal wieder so ein paar Wehwehchen. Da schreckt der ein oder andere Bayern-Fan direkt auf und denkt sich und erinnert sich an Kingsley Coman, der stand, ist ja glaube ich noch im Kader, ne? Also ist ja noch nicht so, dass sie den abgegeben haben. Also da wurde auf jeden Fall, wurden jetzt schon mal für 2 Spieler über 100 Millionen bewegt.
Ja, dass viele Millionen bewegt werden würden, das war ja klar. Also Olise, nenne ich ihn jetzt für den Moment, ich lerne das noch, versprochen. Ich kenne ihn zu wenig, man kann jetzt nur darauf vertrauen, also auf das, was ich von dem ein oder anderen, in Klammern vermeintlichen Experten über ihn gehört habe, der mehr Spiele von ihm gesehen hat. Und natürlich kann man darauf vertrauen, dass Max Eberl und Co. sich den sehr genau angeschaut haben. Dass es Transfers geben würde, war klar. Es gibt aber natürlich dann da mit einhergehend auch die Gefahr, dass vielleicht der ein oder andere ein bisschen überbezahlt wird. Hauptsache, man kann jetzt wirklich mal Veränderung im Kader bewirken. Und das tut man natürlich mit genau den beiden Transfers.
Achso, Ito haben sie natürlich auch noch für 23,5 geholt. Also da ist schon einiges. Saragossa jetzt die Kaufoption gezogen. Ansonsten so die ganz großen Transfers bei den anderen Teams. Also Anton ist da schon noch mit irgendwie das Größte. Ne? Ich bin sehr gespannt auf den Can Usun bei Eintracht Frankfurt. Ich bin sehr gespannt auf Aleš Garcia bei Leverkusen, den sie von Girona geholt haben. Aber das kommt ja jetzt sowieso erst in Schwung. Und wir haben ja kommende Woche auch noch eine Folge. Mal gucken, was bis dahin passiert ist.
Gibt es eigentlich einen Spieler in der Nationalmannschaft, der sich jetzt über die EM, also wirklich einen Deutschen, der sich über die EM in die Transfer- und vielleicht auch Scheckbücher internationaler Vereine gespielt haben könnte?
Eigentlich nicht, oder?
Nee, also das Musiala wie Musiala ist, war klar. Das Wirtz wie Wirtz ist, war klar. Ich habe über Mittelstädt kurz nachgedacht. Ob da vielleicht so ein spanischer Verein sagt, ach gucke mal, der war Stammspieler und hat uns gefallen, aber er hat natürlich jetzt auch kein überragendes Turnier gespielt. Robert Andrich, den irgendwie, also den so zur Roma oder so zu holen, so als De Rossi 2.0, hätte natürlich was, aber glaube ich jetzt auch nicht wirklich dran.
Nee, die sollen mal schön die Band da zusammenhalten jetzt mit Xabi. Die sollen mal schön Champions League spielen, noch ein paar gute Ergänzungen vornehmen. Ja gut, was heißt zusammenhalten, ne? Wir müssen gucken, was mit Jonathan Tantar und den Bayern passiert. Auch das stimmt, ist immer noch in der Verlosung. Und dann gehe ich hier gerade so ein bisschen durch. Ja, Gladbach hat Kleindienst und Stöger verpflichtet. Wir schauen mal, wir haben ja noch eine Folge, Schübenmann.
Ja, Stimmt, da gucken wir dann darauf, da gucken wir natürlich auf das Finale, wir gucken, was wir mit unserem Restleben noch so vorhaben, das wird emotional schön. Ich habe noch ein, zwei Ideen anlässlich dieser letzten Folge und dann lassen wir es auch schön ausklingen.
So machen wir das. Wenn wir uns sehen, kommende Woche, Montag, gibt es dann irgendwann im Laufe des Tages, wenn das Internet im ICE mitspielt, ich auf dem Rückweg aus Hamburg nach Leipzig bin, da werde ich die Folge schneiden und idealerweise hochladen und dann sitzen.
Ja, ich fliege am Montag von hier nach Hamburg zurück und habe gerade gehört, dass die Hardware, die Mikrofone, der Podcast-Koffer, wie wir ihn immer nennen für solche Reisen, den hat nämlich mein Bruder aktuell. Der ist in der Werkstatt von meinem Bruder. Da müssten wir noch hin und den dann holen. Aber das schaffen wir auch im Laufe des Tages. Dann können wir loslegen.
Ja, das kannst du machen. Ich komme hier mit dem größten Koffer meines Lebens irgendwie mit dem Zug angereist. Ja, aber das werden wir schon irgendwie hinkriegen. Den muss ich dann, ach stimmt, den muss ich auch noch, nee, den nehme ich, ja, nehme ich den. Ja, ist egal.
Also, das können wir vielleicht off the record besprechen, ja. Leute. Ihr hört jetzt mal was anderes oder halt auch nicht und wartet bis auf Montag. Aber irgendwann dann wird die Folge erscheinen. Die letzte Folge. Kicker meets the Zone, ohne Anklatschen, aber mit viel Emotion und viel Benny Zander. Das wisst ihr doch mittlerweile.
Bis dahin, Leute, passt auf euch auf. Tschüss.
Tschüss.
Kicker meets the Zone, der Fußball-Podcast, präsentiert von Tipico Sportwetten mit Alex Schlüter und Benny Zander.